sind da, sowohl die Sachverständigen als auch die Ausschussmitglieder. Die Auftaktbilder sind schon gemacht, muss ich gar nicht darauf hinweisen. Wir starten in die Sitzung und wir haben heute einen einzigen Tagesordnungspunkt bei unserer öffentlichen Anhörung, und zwar Open Source in einer Selbstbefassung. Es gibt für die, die sich kundig machen wollen, die Ausschussdrucksache 2023-298. Das ist die Liste der Sachverständigen, die hier heute eingeladen sind. Und es gibt einen Fragenkatalog auf der Ausschussdrucksache 2023-299. Ich begrüße alle Ausschussmitglieder ganz herzlich und weise darauf hin, dass die Abgeordnete Ronja Kemmer von der Unionsfraktion aufgrund eines begründeten Ausnahmefalls virtuell teilnehmen wird. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung sowie der nachgeordneten Behörden, die an der Sitzung teilnehmen. Herzlich willkommen, insbesondere vom Bundesministerium des Innern und für Heimat, Josef Anderle. Richtig ausgesprochen? Wunderbar, von der Projektgruppe Zennis. Diese Sitzung ist öffentlich und ich begrüße auch ganz herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier im Saal sind und die Interesse an dieser Sitzung zeigen. Genauso begrüße ich auch an den Endgeräten diejenigen, die virtuell teilnehmen. Ich freue mich immer über das Interesse an unserer Arbeit hier. Ja, und ich begrüße natürlich ganz herzlich die Sachverständigen im Saal. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Professor Dr. Stefan Decker vom Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik, FIT, er ist Institutsleiter. Herzlich willkommen. Isabel Drost-Fromm, Open Source Strategieberaterin und ehemalige Direktorin der Apache Software Foundation. Entschuldigung. Ja. Aber ihr seid ja alle so sachverständig und wisst, wie es ausgesprochen wird. Da könnt ihr mich ja immer korrigieren. Das ist ja das Gute daran. Ganz herzlich begrüße ich auch Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender von Open Source Business Alliance. Also ich habe heute noch ein bisschen Sprachhemmung. Also vom Bundesverband für digitale Souveränität e.V. Und hier möchte ich kurz darauf hinweisen, im Einladungsschreiben an die Sachverständigen habe ich den Hinweis gemacht, dass finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand unserer heutigen Beratungen im Vorfeld der Stellungnahme öffentlich zu machen sind. Und Herr Ganten hat uns Folgendes mitgeteilt. Peter Ganten ist seit langem davon überzeugt, dass der Einsatz von Open-Source-Software für Anwender aus Wirtschaft und Verwaltung der bessere Weg ist, um dies zu ermöglichen und einige der dazu notwendigen Lösungen und Angebote zu schaffen, hat er 2002 die Univention GmbH gegründet, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, deren Geschäftsführer und indirekter Alleingesellschafter er bis heute ist. Ein vermehrter Einsatz von Open-Source-Software in Wirtschaft und Verwaltung führt möglicherweise auch zu besseren Marktchancen für die Univention GmbH und kann sich in der Folge auch finanziell positiv für Herrn Ganten auswirken. Danke für diese Mitteilung. Ich begrüße ganz herzlich Adriana Groh, CEO der Sovereign Tech Agency. Und digital nimmt teil Dr. Oliver Grün, Präsident des Bundesverbands IT Mittelstand e.V., also BITMI in Abkürzung. Er ist der Präsident des IT Mittelstand Europaverbandes European Digital SME Alliance. Herzlich willkommen. Und ich begrüße herzlich Bianca Kastel, Vorsitzende des Innovationsverbunds Öffentliche Gesundheit e.V. Außerdem Professor Dr. Helmut Kretschmer. Ich nehme an, das E ist auch verschollen gegangen. Ne? Also Herr Kretschmer ist da, Leiter von Kretschmer Lab an der TUM School of Computation, Information und Technologie, Technische Universität München. Alexander Sander, Senior Policy Consultant von Free Software Foundation Europe e.V. Herzlich willkommen. Und Jutta Horstmann, Vorsitzende der Geschäftsführung und Chief Technical Officer vom Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung, Zendis GmbH. Das sind unsere Sachverständigen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute alle erschienen sind. Und wenn nicht im Saal, dann aber virtuell. So, zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten worden, zu Beginn ein 5-minütiges Eingangsstatement abzugeben. Und dann erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten für Fragen und Antworten. Das heißt also, Sie gehören direkt Antworten, brauchen nicht darauf warten, dass ich Ihnen das Wort erteile. Das ist geübte Praxis. Und die, die schon mal hier waren, wissen das auch. Die Gruppe Die Linke hat die Hälfte der Redezeit und es gibt einen akustischen Gong. Das ist relativ neu. 10 Sekunden vor Ende der Redezeit. Das heißt, dann nicht noch mal einen neuen Gedanken aufmachen, sondern bitte zum Schluss kommen. Die Reihenfolge der Statements ergibt sich aus die Reihenfolge der Fragen und Antworten ergibt sich aus der Stärke der Fraktion. Und bei Bedarf kürze ich als Vorsitzende die Redezeit in einer möglichen zweiten Runde. Allgemeines noch, alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht, also sind nachlesbar. Die benannten Sachverständigen wurden auch informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand der Beratung offenzulegen haben, so wie Herr Ganten das ja auch schon gemacht hat. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen gezeigt und ist anschließend über die Online-Mediathek abrufbar. Also des Bundestages natürlich, aber das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und dann möchte ich noch die Besucherinnen und Besucher darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen nicht gestattet ist und dass auch Konsequenzen nach sich ziehen könnte, falls sie es widerrechtlich tun. Zum technischen Verfahren, das wissen aber auch alle, Mikrofone nutzen, aber bitte dann auch wieder ausschalten, sonst gibt es hier Störungen im Saal. Und das gilt natürlich auch für die Endgeräte im virtuellen Raum. Ja, das Thema der heutigen Sachverständigenanhörung ist Open Source. In dieser Legislaturperiode lag ein großer digitalpolitischer Fokus darauf, die vorhandenen Abhängigkeiten, insbesondere der öffentlichen Hand, von proprietären Technologieanbietern zu reduzieren und die Potenziale von Open Source Software für den europäischen Wirtschaftsstandort zu nutzen. Denn dies, darin sind sich hier fast alle einig, stärkt die digitale Souveränität des Landes. Wer Open Source Software und künftig womöglich auch Hardware einsetzt, spart Lizenzkosten, kann seine Produkte flexibler weiterentwickeln oder weiterentwickeln lassen, die modular miteinander kombinieren, verknüpfen, setzt auf Interoperabilität und stärkt meist kleinere und mittlere Unternehmen. Um den Trend zu IT-Lösungen mit offenem Quellcode in Zukunft weiter zu verstärken, interessiert uns Ihre Expertise dazu, welche Voraussetzungen und Infrastrukturen der erfolgreiche Einsatz von Open-Source-Technologien insbesondere im staatlichen Kontext benötigt. Welche vergaberechtlichen und verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten lassen sich weiter ausschöpfen, um den Einsatz von Open-Source-Software im staatlichen Bereich gezielt zu fördern? Wie bewerten Sie die Cybersicherheit von Open-Source-Technologien? Oder welche neuen Geschäftsmodelle und Wertschöpfungspotenziale verbinden sich mit Open-Source-Software und Hardware für Deutschland und Europa? Dies ist vermutlich die letzte Anhörung des Ausschusses für Digitales in dieser Wahlperiode. Und wir danken Ihnen, dass Sie uns mit Ihrer Expertise heute zur Seite stehen und uns beraten. Denn darauf kann ja auch der Ausschuss für Digitales in der nächsten Wahlperiode zurückgreifen. Wir freuen uns also jetzt auf Ihre Beiträge und wir beginnen mit den 5-minütigen Eingangsstatements. Und zuallererst darf Herr Professor Dr. Decker das Wort ergreifen. Ich bitte um Ihr Wort.
Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Open Source ist für mich kein Glaubenssatz, sondern tatsächlich ein sehr pragmatisches Werkzeug. und durchaus ein Werkzeug, was eigentlich die Technikwelt und eigentlich die Geschichte der Menschheit durchaus schon verändert hat. Also als Beispiel möchte ich mal anführen, ohne Open Source und ohne offene Standards hätte es kein World Wide Web gegeben. Und wir alle, glaube ich, wissen oder können uns vorstellen, was in den letzten 30 Jahren sich weltweit aufgrund des World Wide Webs eigentlich geändert hat. Also es hat fundamentale Effekte auch jetzt schon gehabt. Und das Beispiel World Wide Web ist gleichzeitig auch ein sehr gutes Beispiel, was Open Source Software eigentlich erreichen kann, auch als Werkzeug, auch als bewusst eingesetztes Werkzeug, nämlich Innovationen in der Gesellschaft durchzusetzen. Das World Wide Web ist ja nicht am Ende. Also eine der nächsten Infrastruktur, wo wir gerade europaweit und da vielleicht sogar weltweit dran arbeiten, ist das Durchsetzen von und das Bauen der Infrastruktur für Datenräume. Die Zeit der Dateninseln ist genauso vorbei wie 1989, als das Web erfunden wurde, dass Zeit der Dokumentinseln vorbei ist. Wir müssen unsere Daten zusammenbringen und wir müssen unsere Daten so gemeinsam nutzen können, dass wir die Probleme der Menschheit damit lösen können. Und Klimaprobleme ist ja nur eins davon. Gleichzeitig das aber auch mit europäischen Wertesystemen. Datensouveränität ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort oder noch etwas allgemeiner gefasst, digitale Souveränität. Und das braucht eine eigene Infrastruktur und damit Innovationen und Standards, die wir nur mit Open Source letztendlich auch durchsetzen können. Das führt mich gleich zu dem nächsten Punkt. Offene Standards war jetzt ein Wort, was ich ein paar Mal in den Mund genommen habe. Wenn ich mir die deutsche Verwaltung angucke, und ich bin Verwaltungsleihe, muss ich sagen, aber dann wundere ich mich manchmal, warum wir in allen Kreisen und Automobilämtern eigene Software-Systeme brauchen, und verschiedene Software-Systeme brauchen, um zum Beispiel Autos zu registrieren. Also mir kommt das nicht besonders effektiv vor. Dann stellt sich die Frage, wie kann man in einem föderalen System wie die Bundesrepublik Deutschland denn erreichen, dass wir unsere Ressourcen sehr viel effektiver mit unseren Ressourcen sehr viel effektiver umgehen. Und da ist eigentlich der gleiche Mechanismus wieder am Werk wie im World Wide Web. Ich brauche einen Konsensusprozess und diesen Konsensusprozess erreiche ich nur mit offenen Standards und mit Open Source. Und vielleicht schafft das auch die Möglichkeit, die Digitalisierung dann auch voranzutreiben. Aber Open Source hat durchaus sowohl positive als auch negative Seiten. Also wir alle wissen, dass man mit Open Source eben nichts verheimlichen kann. Das heißt, es fällt sehr schwer, man kann Sicherheitsüberprüfungen machen, die man mit geschlossenen Quelltext nicht machen kann. Auf der anderen Seite öffnet Open Source aber auch neue Angriffsvektoren. Gerade im März hat mit XZ-Utils ein Angriff vermutlich eines State Actor stattgefunden, der, wenn er geglückt hätte, wäre den weltweiten Datenverkehr vermutlich abhörbar gemacht hätte, was eine ziemliche Katastrophe gewesen wäre. Und das führt vielleicht auch dazu, dass man wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die offen sind und auch offen sein müssen, dass man die vielleicht tatsächlich auch gesellschaftlich unterstützt und das nicht nur einer hart arbeitenden Person überlässt, die das nur in ihrer Freizeit macht, sondern da auch eine Unterstützung macht, sodass man nicht auf Phishing-Attacks oder Intrusion-Attacks angewiesen ist, Leute, die mit bösen Absichten versuchen, Zugriff auf den Quelltext zu bekommen, um damit ganze Infrastrukturmaßnahmen hier abhörbar zu machen. Zu guter Letzt wollte ich noch ganz kurz auf KI zu sprechen kommen. Offene Modelle im KI-Sektor ist vielleicht auch für Deutschland eine Möglichkeit, wieder eine kompetitive Maßnahme zu ergreifen und den Hyperscalern etwas entgegenzusetzen. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Das war zeitlich sehr gut. Ich nehme an, andere werden dem Beispiel folgen. Jetzt übergebe ich das Wort Isabel Drost-Fromm vom also der Open Source Strategieberaterin von Apache Software Foundation. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ne?
Dankeschön. Erstmal sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, vielen Dank für die Einladung für die heutige Sitzung. Meine Stellungnahme basiert hauptsächlich auf meinen persönlichen Erfahrungen aus 20 Jahren Open Source Entwicklung, hauptsächlich im Umfeld der Apache Software Foundation. Da haben wir sie wieder. Was ist diese Apache Software Foundation? Ist eine der ältesten und größten Open Source Foundations weltweit. Betreut 320 Open Source Projekte, die von 1000 Mitgliedern, 8400 Committern und nochmal 10.000 Kontributoren entwickelt werden. Darunter so bekannte wie Apache Airflow, Superset, CouchDB, aber auch so Projekte, da sind wir wieder bei dem Web, wie dem Apache Webserver. Open Source, was ist das eigentlich? Erstmal ist das Software, die den NutzerInnen unter einer von der Open Source Initiative geprüften Lizenz zur Verfügung gestellt wird. Egal, ob nun öffentlich oder nicht öffentlich. Ganz einfach ausgedrückt, ich als Nutzer kann die Software ändern oder einen Dienstleister mit der Änderung beauftragen. Das heißt, ich kann souverän agieren. Größer gedacht heißt das aber auch, dass ich einen lokalen Markt von Dienstleistern unterstütze, der dann meine Anwendungen erstellt, pflegt und anpasst. In meinen Jahren bei der Apache Software Foundation habe ich Open Source aber nicht nur als Lizenz kennengelernt, sondern auch als transparentes Entwicklungsmodell, als öffentliches Entwicklungsmodell. Unterschiedlichste Unternehmen kooperieren über Zeitzonengrenzen, über Kulturgrenzen hinweg und bauen Brücken. Im Sinne von Gaining by Sharing werden Kräfte gebündelt. In vendorneutral geführten Projekten erstellen Konkurrenten im Sinne von Co-Opetition gemeinsam die technische Basis und die Innovation wird entsprechend beschleunigt, weil man das Rad nicht mehrfach neu erfindet. Zwei kleine Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Eins aus der Datenanalyse. 2006 entstand mit Apache Hadoop ein Projekt, das Googles MapReduce-Ansatz umsetzte. Das Projekt blieb offen, als Yahoo einstieg. Es wurde unterstützt von Facebook und LinkedIn, damals noch ganz kleine Startups. Inzwischen kennt die hier jeder. Schauen wir nach Berlin, haben wir hier ein Unternehmen namens Zalando. Die Produktsuche setzt auf Apache Lucene auf, eine Komponente, die auch genauso von Amazon eingesetzt wird und weiterentwickelt wird. Der Schlüssel, man arbeitet gemeinsam an der Basis und kann entsprechend schneller in die Innovation kommen. Die Öffentlichkeit senkt die Einstiegshürden, Support, Übersetzungen, Schreiben von Dokumentation, alles wertvolle Contributions. Bei der Corona-Warn-App haben wir gesehen, wie die öffentliche Arbeitsweise BürgerInnen motiviert hat, sich einzubringen. Gibt es da auch Grenzen? Klar, in dem Moment, wo im Einsatz befindliche Komponenten ausnutzbare, relevante Lücken haben, wird zügig, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet, sodass Nutzer schnell eine wieder abgesicherte Version bekommen. Feste Governance-Regeln, Moderation verhindert entsprechend schädliche Einflussnahme und minimiert unangemessene Beiträge. Open Source bedeutet volle Transparenz des Quellcodes. Das heißt, es braucht eine Kultur, in der Fehler eine Gelegenheit zum Lernen sind und nichts, wofür man sich schämt. Es erfordert auch die Bereitschaft, direkt mit den Nutzern zu sprechen. Das heißt, wir brauchen einen Wandel und den erreichen wir am besten, indem wir schrittweise und nutzerzentriert vorgehen. Anfangs übersichtliche Projekte, Erfahrungen sammeln, Erfahrungen teilen und daraus wachsen. An der Stelle möchte ich tatsächlich die Stellungnahme von Bianca Kastel unterstützen. Es braucht für ein erfolgreiches Vorgehen vor allem Mut und wenigstens eine Person, die das Thema Open Source vorantreibt und der das Thema wichtig ist. Abschließen möchte ich mein Eingangsstatement mit einem Dankeschön. Ich durfte mich bei der Erstellung der Stellungnahme auf das Feedback und den Input von weiteren Experten stützen, darunter Dirk Wilhelm von Gulick, VP Open Public Affairs bei Apache, Lars Franke, Professor Dr. Sebastian Schelter, Andrew Randall, Peter Rosbach und Thilo Fromm. Damit hat sich schon bei der Erstellung der Stellungnahme etwas gezeigt, was mir bei Open Source sehr wichtig ist. Open Source Projekte werden gemeinsam entwickelt. Sie profitieren von der Erfahrung aller Beteiligten. Mehr finden Sie in meiner schriftlichen Stellungnahme und gerne auch in der Fragerunde später.
Ganz herzlichen Dank, Frau Droß-Pomm. Und nun kommen wir zu Peter Ganten von der Open Source Business Alliance.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich auch zu diesem wichtigen Thema hier beitragen kann. Ist ja schon vorgelesen worden. Ich wusste nicht, dass es vorgelesen wird. Ich bin Unternehmer. Wir machen Software seit über 20 Jahren recht erfolgreich als Open Source Software. Das machen wir, dazu sind wir nicht gezwungen worden, sondern das machen wir, weil wir entschieden haben, dass wir damit für unsere Kunden, für die Gesellschaft, aber auch letztlich für unser Unternehmen mehr erreichen. Und diese Überzeugung hat auch zur Gründung der Open Source Business Alliance geführt, die ich als Vorsitzender heute hier vertrete. Wenn wir uns anschauen, vor welchen gewaltigen Herausforderungen wir bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung stehen, aber auch bei Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Heute ist, glaube ich, gerade das OECD-Ranking rausgekommen. Und wie wir gleichzeitig in immer weitere Abhängigkeiten geraten, in Kostenfallen und in Kontrollverlust, dann muss ich nach diesen 20 Jahren sagen, heute ist Open Source Software wichtiger denn je. Der Staat pumpt jedes Jahr Milliarden für Software in Unternehmen, die damit die Abhängigkeit weiter verstärken und ihre Agenden dem Staat und uns allen aufdrängen. Die Folge davon ist, dass einerseits die finanziellen Mittel, aber auch die Energie fehlen, damit wir unsere eigene Digitalisierungsagenda umsetzen können. Dafür gibt es viele, viele Beispiele. Nur zwei möchte ich hier nennen. VMware hat in diesem Jahr mal eben die Preise verzehnfacht in einigen Bereichen. Und Microsoft ist ja eine große Diskussion, zwingt uns durch den Zwang zur Nutzung bestimmter Clouds dazu, dass wir auch hier über digitale Souveränität, Abhängigkeit und Kontrollverlust streiten müssen. Genauso in der Wirtschaft. Viel zu lange haben wir geglaubt oder haben wir übersehen, dass die meisten Innovationen in der Software stattfinden und haben geglaubt, dass Software was ist, was man einfach mal so zukaufen kann und selber nicht verstehen muss. Und die Folge davon ist, dass viele Produkte und Prozesse in der Industrie heute von Herstellern proprietärer Software abhängen. Wertschöpfung geht dahin und für uns in Deutschland bedeutet das, wir verlieren Innovationspotenziale und auch Steueraufkommen. Über die geopolitischen Aspekte und immensen Gefahren möchte ich nur einen Satz sagen. Dieser Kontrollverlust hat eine ganz andere Dimension als die Abhängigkeit von russischem Erdgas und wird uns für ganz andere Herausforderungen stellen. Diese Abhängigkeit, immer weniger leistungsfähige Verwaltung und ein Ausbluten unserer Wirtschaft können wir nicht akzeptieren und müssen deswegen handeln. Und das geht nur, indem wir Kontrollfähigkeit wiedererlangen, indem wir unsere Gestaltungsfähigkeit stärken. Und das, der Schlüssel dazu, der zentrale Schlüssel dazu, ist der strategische Einsatz von Open Source Software. Das wissen ja auch die meisten hier im Raum und in der Wirtschaft haben wir auch schon ein paar Beispiele gehört. Verstehen das auch immer mehr Leute. Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von Studien, die deutlich zeigen, welchen positiven Effekt Open Source Software auf Unternehmertum, auf Wertschöpfung und letztlich auf Erfolg einer Volkswirtschaft hat. An Open Source führt also kein Weg vorbei. Gleichzeitig müssen wir aber trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass der Wechsel von einer Rolle, in der wir einfach nur proprietäre Software konsumieren, hin zu einer Rolle, in der wir aktiv unsere eigenen IT-Infrastrukturen und das, was uns umgibt, mitgestalten, eine anspruchsvolle, wichtige Aufgabe ist. Und da möchte ich drei Punkte nennen, die dabei aus meiner Sicht im Mittelpunkt stehen sollten. Das eine ist, wir müssen in der Verwaltung die Kompetenz zum Einsatz und zur Beschaffung von Open-Source-Software bündeln. Die Bundesregierung hat mit dem Aufbau des Zentrums für digitale Souveränität da einen ganz wichtigen Schritt getan. Jetzt kommt es aber auch darauf an, dass dieses Zentrum, das CENDES und die von CENDES durchgeführten Projekte auch dauerhaft vernünftig ausgestattet werden. Zweitens müssen wir die erheblichen finanziellen Mittel, die wir jedes Jahr für proprietäre Software ausgeben, in Open Source umlenken. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, sondern das erfordert mittelfristige Festlegungen. Würde die Bundesregierung heute beschließen, beispielsweise im Jahr 2035 nur noch Open Source Software einzusetzen, würde das ein Innovationsfeuerwerk und erhebliche Investitionen der Wirtschaft freisetzen. Wir alle hätten ohne ein höheres Budget des Staates sehr viel davon. Und schließlich, den Gedanken möchte ich noch machen, müssen wir in Open Source Software investieren und gleichzeitig sicherstellen, dass diese Software auch nachhaltig weiterentwickelt werden kann. Hier kann man mit Stiftungen arbeiten, die ähnlich wie beim Verantwortungseigentumsmodell Open Source Geschäftsmodelle nachhaltig sichern. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und weiter geht's mit Adriana Groh vom Sovereign Tech Academy Agency.
Agency, sorry. Kein Problem. Dankeschön. Neben der schriftlichen Stellungnahme auf den Fragenkatalog möchte ich drei wichtige Punkte zusammenfassen und betonen. Erstens, Open Source Software Komponenten dienen als digitale Infrastruktur unserem modernen Leben und sind genau wie physische Infrastruktur für uns als Gesellschaft unerlässlich. Zweitens, Open Source hat sich als die erfolgreichste Strategie für Softwareentwicklung durchgesetzt und ist daher keine Frage von Vorlieben oder Glaubensfrage, sondern die de facto Grundlage für die Nutzung und Gestaltung von praktisch aller Software. Und drittens, der Erhalt und die Stärkung des Open Source Ökosystems liegt in unserem gesellschaftlichen Interesse und wir brauchen dementsprechend die dafür geeigneten Instrumente und Prozesse. Ich gehe kurz auf die Punkte ein, mit wahrscheinlich am Schluss immer schneller werdend. Um die Bedeutung von Open Source Software als digitale Infrastruktur zu verdeutlichen, möchte ich einen ganz einfachen Vergleich heranziehen. Offene digitale Infrastruktur kann man sich vorstellen wie die Straßen und Brücken der digitalen Welt, genau wie physische Infrastruktur unsere Städte verbindet, unsere Wirtschaft antreibt und unser tägliches Leben unterstützt, ermöglicht digitale Infrastruktur den reibungslosen Fluss von Informationen und Diensten für die Verwaltung, für den Handel und für die Gesellschaft. Während wir uns der Notwendigkeit von physischer Infrastruktur bewusst sind und wie wichtig es ist, diese zu erhalten, fehlt uns oft das gleiche Verständnis für digitale Infrastruktur, weil sie unsichtbar ist für die allermeisten von uns. Aber genau wie Straßen und Brücken braucht es regelmäßige Investitionen. Man muss Beläge neu anfertigen, Abnutzungen vermeiden. Und auch das braucht digitale Softwareinfrastruktur, also ständige Wartung. Wartung mag jetzt keine Schlagzeilen machen, ist aber unerlässlich und wird umso teurer, umso länger man sie nicht macht. Und ohne sie entstehen Risse, Schwächen breiten sich aus und die Systeme, auf die wir angewiesen sind, drohen zusammenzubrechen. Das Open-Source-Ökosystem steht genau vor dieser Herausforderung. Es ist ein globales Gemeingut, das von einer vielfältigen Gemeinschaft von Mitwirkenden getragen wird. Und Open Source ist auch weit mehr als eine Lizenzfrage. Es verkörpert eigentlich eine Philosophie der Zusammenarbeit, Teilhabe und Offenheit. Es geht nicht nur darum, Software für andere bereitzustellen. Es geht auch darum, Software gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen. Also offene digitale Infrastruktur, basierend eben auf Open Source Software, gedeiht in einem kollaborativen und partizipativen Ökosystem. Dieser Ansatz wiederum fördert Innovation, Wettbewerb und Nachhaltigkeit, indem er Beiträge verschiedener Akteure einbindet und gemeinsame Verantwortung sowie kollektiven Nutzen in den Mittelpunkt stellt. Allerdings, und das muss man dazu sagen, beruhen viele dieser wichtigen Bestandteile auf fragilen Fundamenten. Weit verbreitete Werkzeuge, Bibliotheken, Frameworks dergleichen, die sowohl für öffentliche als auch private digitale Systeme wichtig sind, werden oft von zu wenigen, oft auch ehrenamtlichen und unterfinanzierten Einzelnen getragen. Das ist natürlich nicht nachhaltig und eine strukturelle Schwäche, die systemische Risiken birgt und mit der wir umgehen müssen. Zu Punkt 2, keine neue Softwareentwicklung, das ist auch wichtig zu betonen, keine Innovation fängt bei Null an. Die Vorteile von Open-Source-Software, schnellere Innovationszyklen, bessere Nachnutzbarkeit, mehr Nachhaltigkeit und theoretisch höhere Sicherheit haben dazu geführt, dass Open-Source-Software die Grundlage unseres modernen Lebens geworden ist und überall Anwendung findet. Es ist aber auch eine technische und wirtschaftliche Entscheidung und eine strategische. Mit den Prinzipien von Transparenz und Zusammenarbeit wird eben auch Unabhängigkeit gestärkt. Werte, die in enger Verbindung mit Demokratie und Souveränität stehen. Durch die Verringerung der Abhängigkeit von Einzelnen und der Stärkung von Partizipation und Vielfalt ermöglicht uns Open Source Software mehr Kontrolle über unsere digitale Infrastruktur und wirtschaftliche und geopolitische Risiken zu vermeiden und Innovationen und Wettbewerb zu fördern. Also wenn wir Open Source als mehr als eine Lizenzfrage verstehen und dementsprechende Ressourcen und Kompetenzen aufbauen, können wir vielfältige positive Effekte entfalten. Ich würde das gerne auch als eine Art Handlungsanleitung oder Empfehlung verstehen, eine Art Open Source Spirit, dass wir nicht nur Technologie nutzen, sondern die Prinzipien übertragen, also kollaborativ, gemeinschaftlich gestalten und nachnutzen, anstatt einfach nur als Nutzende von Software uns zu verstehen. Dann zu drittens, ganz kurz, wenn wir diese strukturellen Risiken ausgleichen wollen und die großen Potenziale von Open-Source-Software nutzen und die Realität auch anerkennen, dass es die de facto Grundlage ist, brauchen wir dafür geeignete Instrumente. Ich freue mich heute, mit dem Zentrum für digitale Souveränität da zu sein. Wir haben mit Deutschland zusammen mit der Sovereign Tech Agency international anerkannte Organisationen aufgebaut, die schon Wirkung entfalten, die wir einsetzen können, die wir skalieren können, um damit nachhaltig das Open-Source-Ökosystem im öffentlichen Interesse zu stärken. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Adriana Groh vom Sovereign Tech Agency. Und jetzt schalten wir in den virtuellen Raum zu Dr. Oliver Grün vom BITMI bzw. vom IT-Mittelstand Europaverband European Digital SME Alliance. Bitte schön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung und freue mich auch hier im Ausschuss zum Thema Open Source sprechen zu dürfen. Auch ich möchte zu Beginn erwähnen, dass ich selber auch Unternehmer bin und Mehrheitsgesellschafter der Grün Software Group. Mit etwa 470 Mitarbeitern stellen wir in Deutschland, man mag es kaum glauben, vorwiegend proprietäre Software her. Allerdings keine Software für die Digitalisierung der Verwaltung, die es ja heute im Wesentlichen geht. Ich verfolge natürlich als Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand die Debatte um Open Source sehr aufmerksam. Das Thema hat Relevanz und es nimmt natürlich in der digitalpolitischen Diskussion zuletzt immer mehr Raum ein, wie wir auch an dem heutigen Termin und auch an der Richtungsweise etwas erkennen können. Aus unserer Sicht gibt es erhebliche Missverständnisse und Fehlannahmen hinsichtlich des Nutzens von Open Source für die digitale Souveränität. Open Source hilft der digitalen Souveränität, aber die Gleichsetzung von Open Source und digitaler Souveränität sehen wir nicht. Wir haben als BITMI unter, also das ist der Bundesverband IT-Mittelstand in Deutschland, aber eben auch der europäische Verband, der eben erwähnt wurde, mit 40.000 Digitalunternehmen in Europa, haben wir solche Unternehmen, die Open Source Lösungen anbieten, aber auch solche, die proprietäre Lösungen anbieten. Ich nenne sie jetzt mal Closed Source Lösungen. Und das erlaubt mir einen etwas differenzierteren Blick auf die Diskussion. Beide Domänen haben mit Bezug auf die Stärkung der digitalen Souveränität ihre Vorteile. Beide sind Bestandteile unserer Digitalwirtschaft. Ich möchte aber betonen, dass die allermeisten Anbieter sowohl in Deutschland als auch in Europa, es sind zwischen 85% und 90% der Digitalwirtschaft, der mittelständischen Digitalwirtschaft in Deutschland, bieten Closed-Source-Lösungen an, also proprietäre Lösungen. Und wir sollten als Volkswirtschaft in der Lage sein, die digitale Transformation in allen Kernbereichen selbst zu gestalten, um auf ein eigenes Angebot an digitalen Lösungen made in Germany oder made in Europe zurückgreifen zu können. Und wir sollten natürlich auch die Kontrolle der Daten behalten und es nicht alles aus Übersee einkaufen müssen. Aber die Gleichsetzung von proprietärer Software mit Übersee, die zuweilen mitklingt, können wir nicht bestätigen. Wir denken, dass die Tatsache, dass man mit einer eigenen Intellectual Property, die man schafft, also früher hat man das Patente genannt in der Welt des Wirtschaftswunders, wo 70 Jahre lang viele Menschen und viele auch andere Regionen Deutschland bewundern. Da ging es immer auch um Patente und um Erfindungen. Und nicht jede Erfindung muss mit jedem geteilt werden. Und genau das gibt es auch in der Software. Und das sind eben nun mal 85% auch unserer Digitalwirtschaft hier in Deutschland und Europa. Und das steht nicht im Widerspruch zur Souveränität und Kontrolle. Und es ist auch ein Anreiz in der Marktwirtschaft. Und unter dem Aspekt, dass wir in der Digitalisierung als Deutschland weit zurückliegen, auch in der Digitalisierung der Verwaltung, sollten wir nicht einen großen Teil der Marktwirtschaft ausschließen. Grundsätzlich haben wir eben gehört, dass proprietäre Lösungen auch zwangsläufig mit einer Abhängigkeit von einem privaten Anbieter verbunden ist. Das ist nicht ganz falsch. Aber ich finde ganz wichtig, dass wir nicht abhängig sind vom proprietären Software- oder Cloud-Anbieter aus dem Schwarzwald. Und wir werden es auch nie sein, sondern wir sind abhängig von marktbeherrschenden Tech-Riesen aus dem Silicon Valley. Und wenn wir digitale Souveränität und unsere Abhängigkeit von Microsoft, Oracle und Co. verringern müssen, dann müssen wir unsere Digitalwirtschaft in der ganzen Breite befähigen, also nicht nur 15%. Insofern sollten wir nicht nur Open Source als geringfügigen Teil dieses Sektors betrachten. Ich finde oder wir finden, diese Debatte muss also wirklich dringend versachlicht werden und einen pragmatischen, ideologiefreien und technologieoffenen Weg gehen. Die Technologieoffenheit ist hier der Kern dessen, wie wir es sehen, das beste Produkt muss gewinnen. Die digitale Souveränität in Deutschland und Europa muss gewahrt werden, aber es muss technologieoffen sein. Insofern glauben wir, dass es nicht richtig ist, zum Beispiel im Onlinezugangsgesetz eine gesetzlich verbriefte Bevorzugung von Open-Source-Lösungen zu machen. Und grundsätzlich ist diese Auffassung, die ich hier vortrage, auch nicht nur des Bundesverbandes IT-Mittelstand, beispielsweise auch im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, Beirat Junge Digitale Wirtschaft, im letzten Positionspapier im November 2023 wurde genau diese, aus einem großen Gremium, genau diese Stellung auch bezogen, dass man technologieoffen sein sollte und nicht bevorzugen von Open Source. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war Oliver Grün von BitMe. Und jetzt kommen wir zu Bianca Kastel, Vorsitzende des Innovationsverbunds Öffentliche Gesundheit e.V. Bitte schön.
Sehr geehrte Vorsitzende, werte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Mitsachverständige, danke für die Einladung. Kurz vor Ende dieser Legislatur ist es oftmals Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie weit sind Anspruch und Wirklichkeit im Bereich Open Source auseinander? Wie weit sind wir mit der regelhaften Beauftragung von Software der öffentlichen Hand als Open Source entfernt? Wie viel Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht, wie es ursprünglich im Koalitionsvertrag vermerkt war? Ich muss Sie aber enttäuschen, das wird nicht der Fokus meiner einleitenden Worte sein. Ich möchte Ihnen mit meinen einleitenden Worten Mut zusprechen. Open Source kann auch in der Verwaltung und im Gesundheitswesen funktionieren. Auch Verwaltungen können Open Source Software beschaffen, besser noch, teilweise sogar selbst entwickeln und steuern. Auf dem Weg zu freier und offener Software aus der öffentlichen Hand werden wir alle gemeinsam aber noch einiges zu tun haben in der Zukunft. Um Open Source ranken sich oftmals viele Mythen und Anmaßungen. Es braucht Aufklärung bei der öffentlichen Hand, diesen Mythen und Anmaßungen entschieden entgegenzuwirken. Es gibt dann den Mythos etwa, dass Open Source potenziell unsicher sei, weil der Quelltext ja öffentlich einsehbar sei. Damit werde ja Software umso schneller gehackt. Um dem entschieden und mutig entgegenzutreten, wenn Ihre Software unsicher wird, wenn Sie den Quelltext offenlegen, dann haben Sie schlichtweg unsichere Software. Es würde schlichtweg helfen, sichere Software zu entwickeln. Open Source kann Ihnen dabei helfen, Software durch das Wissen und die Prüfung Dritter sicherer zu bekommen. Wesentlich besser und sicherer, als das bei proprietärer Software der Fall wäre. Weil Open Source inzwischen einen guten Ruf genießt, weil Open Source etwas ist, was erstrebenswert ist, erleben wir auch ganz viele Anmaßungen um den Begriff Open Source. Ganz egal, was Ihnen Anbieter oder Ministerien erzählen, es kann keine Software mit der Bezeichnung Open Source geben, die nur für eine kleine, geschlossene Gruppe zugänglich gemacht wird und von der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Open Source ist entweder allen zugänglich oder es ist kein Open Source. Das macht den realen Anteil von Open Source in der öffentlichen Verwaltung aber leider noch etwas geringer und schiebt den Anteil von Open Source Software in diesem Bereich auf ein paar Prozent. Zu den Anmaßungen der letzten Zeit gehört auch die Anmaßung mit dem Begriff der digitalen Souveränität. Open Source unterstützt die digitale Souveränität im erheblichen Maße. Lösungen, die darauf basieren, sind damit echt und voll digital souverän. Es ist eine Anmaßung, den Nachbau von proprietären Produkten wie etwa Microsoft Office auf deutschen Clouds als digital souverän zu framen. Auch dieser Anmaßung sollten wir mutig widersprechen und unabhängigere Lösungen bevorzugen wie etwa OpenDesk. Solchen Muten und Anmaßungen sollten wir also mutig entgegentreten, immer wenn sie auftreten. Lassen Sie sich als öffentliche Hand keinen Unsinn verkaufen. Unsinn können Sie auch mutig ablehnen. Open Source lässt sich aber auch politisch ermutigen, durch staatliche Rahmenbedingungen in der Form etwa, die Entwicklung oder den Betrieb von Open Source als möglichen gemeinnützigen Zweck in die Abgabenordnung aufzunehmen. Viele Open Source Projekte werden von Einzelpersonen oder kleinen Organisationen in ihrer Freizeit oder ihrem Ehrenamt erstellt, tragen aber schon seit langem durch die Möglichkeit der Nachnutzung zu unser aller Gemeinwohl bei. Letztlich wäre eine mögliche Gemeinnützigkeit von Open Source eine Anerkennung der Leistungen für das Gemeinwohl, die die Open Source Community bereits seit Jahren für uns alle erbringt. Nur Mut im Bereich der Gemeinnützigkeit. Mut brauchen wir als Zivilgesellschaft von Jahr zu Jahr auch immer wieder, wenn wir den Dramen um die jährlichen Haushaltsverhandlungen zum Bundeshaushalt im Bereich Open Source folgen. Speziell, wenn es etwa um die Finanzierung der wertvollen Arbeit des CENDES oder Sovereign Tech Agency folgt. Hier brauchen wir vielleicht breiter aufgestellte Strukturen wie eine Stiftung Open Source, um das Open Source Ökosystem mutiger und beständiger voranzutreiben. Wie Sie sehen, braucht es am Ende vor allem eins, damit Open Source auch im staatlichen Kontext funktionieren kann: Mut. Haben Sie den Mut zu Open Source? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Bjana Kastel. Und jetzt kommen wir zu Professor Dr. Helmut Kretschmer vom Kretschmer Lab und der TU München.
Herzlichen Dank für die Einladung, hier Stellung zu nehmen. Ich bin Wirtschaftsinformatiker als Forscher und beschäftige mich mit dem Zusammenhang der Nutzung von Informationstechnologien in bestmöglicher Weise, sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft, und bin zugleich Beobachter, wie sich das Ökosystem der Technologie bereitstellenden, Software bereitstellenden und Technologie nutzenden und Software nutzenden in den letzten Jahrzehnten verschoben hat. Und von daher ist es mir zunächst wichtig zu sagen, dass Open Source mehr ist als ein technisches Konzept, das lediglich ein paar Codezeilen offenlegt, sondern darauf beruht, dass es einen ganz anderen Ansatz hat, einen anderen additiven Ansatz zu dem, was wir schon länger kennen, in der Frage der Entwicklung, Nutzung und Pflege von Software. Es geht also nicht nur um das Ersterstellen, sondern um die Frage, wie diese Software für alle technischen Änderungen ajour gehalten wird, Dinge, die man neu entdeckt, eingepflegt werden und wie viele daran beteiligt werden. Open Source steht dann für Transparenz, einerseits schon erwähnt, für Zusammenarbeit vieler Kundiger von ganz verschiedenen Perspektiven. Und weil es so organisiert ist, auch für sehr schnell stattfindende offene Innovation. Es ist damit eine robuste Grundlage für die Gestaltung der digitalen Zukunft und fördert Unabhängigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Und ich habe mir überlegt, in 7 einzelnen Punkten noch ein bisschen was dazu auszuführen, weil das immer wieder die gleichen Dinge sind, die diskutiert werden. Digitale Souveränität ist ja nicht Autarkie, sondern die Fähigkeit, unabhängig und selbstbestimmt im digitalen Raum zu agieren. Das schließt auch ein, die Möglichkeit, Softwarestücke zu verwenden, in die man nicht hineinschauen kann. Mit der Kunst, dass man die dann nicht selber baut, also eine gewisse Verantwortung für das Pflegen anderen weitergegeben hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, die man dann treffen kann. Und in diesem Zusammenhang muss man sehr deutlich unterscheiden, was sind infrastrukturelle Komponenten, die ich wirklich selber bestimmen können möchte, und was sind Komponenten, wo diese Anforderung wie Infrastruktur nicht gegeben ist, wo ich aber andere gleichwertige Güter vom Markt kaufen kann. Also diese Möglichkeit der Wahl ist wichtig. Open Source reduziert in diesem Zusammenhang Abhängigkeiten von proprietären Systemen und schafft flexible Alternativen. Zweiter Punkt ist die Innovationsgeschwindigkeit. Durch die Wiederverwendung und flexible Weiterentwicklung entstehen wesentlich schneller viele detaillierte Innovationen. Und damit lädt es ein für größere Teilhabe. Es erlaubt mehr Zugang zu neuen Technologien und ist daher ganz besonders essentiell in Märkten, die sich sehr, sehr schnell bewegen, die also nicht statisch eine Lösung bauen und dann Stückchen für Stückchen verfeinern, sondern große Sprünge machen. Dritter Aspekt, Sicherheit durch Transparenz, schon länger diskutiert worden. Diese Sicherheit basiert nicht auf der Tatsache, dass es offen ist, sondern dass beteiligte kompetente Nutzer und Verwender sich diesen offenen Code anschauen und analysieren. Und wenn ich es also schaffe, eine solche Koalition der willigen, sicherheitsorientierten Betrachter von Software herzustellen, habe ich dabei gewonnen. Man weiß, Transparenz allein ist keine Garantie. Aktives Monitoring und Fachkompetenz ist notwendig, um tatsächlich diesen Aspekt auch umzusetzen. Vierter Punkt ist die semantische Interoperabilität, also die Fähigkeit, offene Standards und Schnittstellen zu haben. gerne auch in Form von Plattformarchitekturen für die öffentliche Hand, weil dieses den Austausch von Dateninformationen erleichtert. Ein kohärentes digitales Ökosystem baut Barrieren zwischen Anwendungen ab. Und Kollege Decker hat den entsprechenden Datenraum angesprochen als wesentliches Element, auf die Daten zugreifen zu können und sich nicht nur auf Software zu konzentrieren. Was ist die Aufgabe der öffentlichen Hand? Die öffentliche Hand kann Treiber sein für die Verbreitung von Open Source durch die strategische Beschaffung. Nicht ausschließlich durch Förderung, sondern tatsächlich durch die Beschaffung von Software. Und wenn es beschafft wird, wird es genutzt. Und wenn es genutzt wird, kann es weiterentwickelt werden. Das ist sowohl aus softwarestrategischer Sicht als auch aus individueller Sicht der einzelnen Kommunen beispielsweise, aber eben auch aus einer Architekturperspektive mit Ökosystemorchestrierung, welche Komponente fehlt noch, ein ganz wichtiger Punkt, der gefördert ist. Sechster Aspekt, das sind dann also funktionierende, aber anders gestaltete Geschäftsmodelle. In einem Geschäftsmodelltyp wird die proprietäre Software von einem Anbieter erstellt und der hofft, dass er Kunden findet. Im anderen müssen die Kunden sozusagen mitwirken. Dafür kriegen sie wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten und das fördert sozusagen die Innovation. Und der letzte Punkt ist, das, was bei großen Systemen immer der Fall ist, die Koevolution zwischen Anbietern und Nachfragern, also die Frage der Kompetenzverfügbarkeit auf beiden Seiten. Der Herstellungskompetenz auf der einen und der Nachfrage, Beschaffungs- und Pflegekompetenz auf der anderen. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kretschmer. Und nun kommen wir zu Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete im Ausschuss Digitales, vielen Dank für die Einladung und dass Sie sich hier diesem doch sehr wichtigen Thema in Form einer Anhörung annehmen. Und ich denke, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits schon vieles Wichtiges und Richtiges gesagt. Ich möchte mich in meinen Ausführungen daher auf einige wenige Punkte beschränken, die jetzt so hier noch nicht aufgekommen sind. Weitere Standpunkte finden Sie aber dann auch in unserer schriftlichen Stellungnahme, die Ihnen ja auch zur Verfügung gestellt wurde. Auch für uns ist das Thema Beschaffung zentral, um eben Abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltung zu lösen. Seit dem Bestehen der Free Software Foundation Europe, also seit über 20 Jahren und auch zuletzt durch unsere dezidierte Initiative Public Money, Public Code, setzen wir uns eben dafür ein, dass von Steuergeldern bezahlter Code auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen muss, also eben als freie Software. Das hat zum einen direkte Vorteile für die öffentliche Verwaltung, aber auch durchgehend positive Spillover-Effekte für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Die Grundprinzipien von freier Software oder eben dann auch als Open Source bekannt sind schnell erklärt. Es handelt sich um Software, die allen das Recht gibt, das Programm zu jedem Zweck zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Werden diese vier Freiheiten den Nutzenden durch diese Lizenz gewährt, spricht man dann eben von freier Software. Wird hingegen eine oder mehrere dieser Freiheiten beschränkt oder nicht vollständig eingeräumt, ist es dann eben proprietäre Software. Und gerade bei diesem Punkt gilt es aufmerksam zu sein, etwa im Beschaffungs-, aber auch im Gesetzgebungs- und Regulierungsprozess rund um Ausschreibungen und den Einsatz von freier Software kommt es eben häufiger zu Fällen von sogenannten Openwashing. Von Openwashing spricht man, wenn Unternehmen oder Organisationen den irreführenden Anschein erwecken, freie Software zu entwickeln oder anzubieten oder auf andere Weise zu unterstützen. Und das ist dann ja für uns eine Form des Etikettenschwindels zur Erzielung von Marktvorteilen. Oft wird diese Praxis auch von Lobbyisten genutzt, um Interessen zu verschleiern und Vorteile in der Gesetzgebung, der Regulierung und der Beschaffung zu erhalten. Dies birgt natürlich dann auch Gefahren für die digitale Souveränität. Freie Software ist zentral, um Selbstbestimmung, Transparenz und Handlungsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Sämtliche Ressourcen können selbst beschafft werden und neue Anforderungen schnell erfüllt werden. Nur freie Software ermöglicht eigenständiges und unabhängiges Agieren in der digitalen Welt und somit dann eben auch digitale Souveränität. Durch den konsequenten Einsatz von freier Software kann die öffentliche Verwaltung interoperabel arbeiten, auch über Grenzen hinweg. So entsteht Software, die den Ansprüchen und Bedürfnissen der Verwaltung entsprechen und diese dann eben auch stets angepasst werden können. Nun, zu den positiven Spillover-Effekten gehört unter anderem, dass die Software auch über die öffentliche Verwaltung hinaus eingesetzt werden kann. Hier muss der Code öffentlich, etwa auf OpenCode, zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland ist es bisher so, nach Angaben der Bundesregierung, dass nur 3% der Lösungen auch wirklich öffentlich zur Verfügung stehen. Das verhindert natürlich auch eine Nachnutzung. Ähnliche Probleme sehen wir auch in Europa, wo man sich hinter dem Begriff Inner Source verschanzt. Das ist, wie gesagt, problematisch für die Nachnutzung. Und als Beispiel müsste ich hier auch das Ehrenamt hervorheben. Auch dort benötigt man etwa Office-Umgebungen. Und die können zum Beispiel vom Zendes kommen. Und es gilt daher eben auch aktiv darauf hinzuarbeiten, eben zum Beispiel auch der freiwilligen Feuerwehr den Weg in die digitale Souveränität zu ebnen. Daher muss Software öffentlich zur Verfügung stehen und entsprechende Projekte müssen angestoßen und unterstützt werden. Zudem braucht es aber eben auch Gelder für Infrastruktur und Sicherheit. Wer von freier Software profitiert, muss ein Interesse daran haben, auch Mittel zur Verfügung zu stellen. Selbstverpflichtungen können ein Weg sein, bei Bedarf muss man aber eben hier auch über gesetzliche Vorgaben nachdenken. Bei der Implementierung des Cyber Resilience Act ist etwa darauf zu achten, dass die Profiteure von freier Software jene unterstützen, von denen sie profitieren, also dann konkret die Stewards. Gerade bei der finanziellen Unterstützung, aber auch grundsätzlich für die beteiligten Stakeholder, vor allen Dingen eben die öffentliche Verwaltung, ist es wichtig, immer wieder auch eng mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Auch die öffentliche Verwaltung wird sich immer wieder künftig in Rollen wiederfinden, die sie so vielleicht noch nicht kannte, vom Maintainer zum Contributor, vom Steward zum Hersteller oder auch vielleicht als Sponsor. Tools wie Consul, ein Online-Beteiligungstool, ist ein gutes Beispiel hierfür. Initial von der Stadt Madrid entwickelt und zur Verfügung gestellt, hat das Tool dann seinen Weg in die Wirtschaft, in Unternehmen gefunden, aber auch in andere Städte und Verwaltungen, unter anderem eben in München. Und dort wird das Projekt eben durch Sponsoring unterstützt, um die nötigen Ressourcen zum Erhalt und Weiterentwicklung eben beizutragen. Also es ist eine Möglichkeit der finanziellen Unterstützung, die von der häufiger Gebrauch gemacht werden sollte. Schlussendlich kommt sichere Software allen zugute, die öffentliche Verwaltung, der Wirtschaft, die von Firmengründung und Wachstum sowie neuen Arbeitsplätzen profitiert, vor allen Dingen im Mittelstand, das zeigen Studien, aber auch Bildungseinrichtungen profitieren, denn dort wird der, anstatt der Umgang mit Produkten dann eben ein selbstbestimmter Umgang mit Technik ermöglicht, was auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt. Und durch Kooperationsmöglichkeiten entsteht Innovation, durch Transparenz Vertrauen. Investitionen zahlen sich dann vor allen Dingen mittel- bis langfristig auf und erlauben Kosteneinsparungen. Und somit stärkt freie Software auch unsere Grundrechte und Demokratie. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Alexander Sander. Und wir kommen zum kurzen Abschluss sozusagen, Jutta Horstmann von Zendes.
Vielen Dank dafür. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch liebe Mitsachverständige, vielen Dank für die klugen Gedanken, die meine schon vorausgegangen sind. Lassen Sie mich noch ein paar Worte hinzufügen aus der Sicht des Zendes. Wir leben in einer Welt der wachsenden geopolitischen Spannungen, in einer Welt, in der Demokratien vor Zerreißproben stehen und wir durch die Regierungsbildung in den USA jetzt schon einen Vorgeschmack darauf kriegen, wie unberechenbar die transatlantischen Beziehungen ab Januar werden. Gleichzeitig leben wir in einer Welt der Abhängigkeiten. Sowohl in der Corona-Pandemie als auch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir schmerzhaft erfahren, welche Risiken Abhängigkeiten in der Lieferkette bergen. Und diese Abhängigkeiten gibt es nicht nur bei Masken oder bei Gas, es gibt sie eben auch im Digitalen. Sie treffen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger, ganz besonders aber unseren Staat. Sie manifestieren sich in einzelnen Big-Tech-Unternehmen aus den USA, deren Lösungen unsere Verwaltungs-IT in kritischem Maße dominieren. Beim PC-Arbeitsplatz, bei Datenbanken und bei der Virtualisierung und zunehmend auch bei Cloud und KI. Und all das mit dramatischen Folgen. Es gibt ein erhebliches, reales Risiko, dass Dienste kompromittiert werden, Daten abfließen oder der Zugriff auf sie verwehrt wird bei gleichzeitig explodierenden Kosten. Allein der Bund hat im vergangenen Jahr mehr als 1 Milliarde Euro für Softwarelizenzen ausgegeben. Das sind 57% mehr als im Vorjahr. Das Problem sind Konzerne, die Vertragskonditionen und Preise einseitig diktieren und Kosten explodieren lassen. Kurzum, es gibt einen massiven Kontrollverlust. Er betrifft alle kritischen Aspekte der Verwaltungs-IT, Daten, Prozesse, Entscheidungen und Kosten. Am sichtbarsten wird dies an Login-Effekten bei proprietären Systemen, also der ganz praktischen Schwierigkeit, sich von einer bestehenden Lösung zu trennen. Die Verwaltung ist also quasi in ihnen gefangen und muss die Konditionen und Entscheidungen der Hersteller hinnehmen, auch wenn sie den eigenen Interessen zuwiderlaufen. Die zunehmende Umstellung von Geschäftsmodellen auf die Cloud verstärkt diesen Effekt. Der Staat kann nicht mehr sicherstellen, dass Dienste, Prozesse und Daten vor dem Zugriff Dritter geschützt sind und nachhaltig zugänglich sind. Das damit einhergehende Druckpotenzial ist enorm. Nun, all das bringt mich zu unserem Auftrag als Zendes und darum, warum ich hier bin. Denn die Antwort auf Abhängigkeiten, Kostenexplosion und Kontrollverlust heißt digitale Souveränität. Und der Schlüssel zu digitaler Souveränität bei Software, Cloud oder künstlicher Intelligenz heißt Open Source. Das Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung wurde Ende 2022 nach einem Beschluss des IT-Planungsrats zur Stärkung der digitalen Souveränität von Bund, Ländern und Kommunen vom BMI gegründet. Unser Auftrag ist es, die Verwaltung dazu zu befähigen, sich aus kritischen Abhängigkeiten zu lösen. Und unser effektives Werkzeug dafür ist Open Source. Denn im Gegensatz zu proprietären Lösungen erlaubt es Open Source, ganz einfach zwischen alternativen Softwarelösungen zu wechseln, die IT-Landschaft frei zu gestalten und stark gegenüber Herstellern aufzutreten, also Einfluss auf Logiken und Betrieb von Software zu nehmen und handlungsfähig zu bleiben, nicht zuletzt bei Cybersicherheitsvorfällen. Der Einsatz von Open Source kann zum Katalysator werden für die Modernisierung des öffentlichen Sektors und die Stärkung der Innovationsfähigkeit in diesem Bereich. Dies geschieht durch die freie Zusammenarbeit über Ressorts und föderale Ebenen hinweg zwischen Staat, Wirtschaft und Bürger und Bürgerinnen und macht auch vor nationalstaatlichen Grenzen nicht Halt. Zusätzlich stärkt Open Source durch Transparenz das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat. Ein Vertrauen, das spätestens für die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung elementar ist. Der nächste Bundestag muss daher erstens verbindliche gesetzliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Open Source auch in der behördeninternen IT schaffen und durchsetzen. Die Verankerung im Onlinezugangsgesetz reicht nicht aus. Zweitens, Investitionen in die öffentliche IT von einem verpflichteten, vorgeschalteten Souveränitätscheck abhängig machen, bei Software ebenso wie bei Infrastruktur- und Cloud-Angeboten. Und drittens, strategisch relevante Akteure wie das CENDES oder die Sovereign Tech Agency überjährig absichern und in ihrer übergeordneten Rolle stärken. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Eingangsstatements und wir kommen jetzt zu der Frage- und Antwortrunde. Für die SPD-Fraktion beginnt Anna Kasautsky, die stellvertretende Ausschussvorsitzende.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an Sie, Sachverständige, dass Sie uns Ihre Stellungnahme und Ihre Expertise heute zu diesem wichtigen Thema zur Verfügung stellen. Ich würde beginnen mit einer Frage an Isabel Drost-Fromm, nämlich Open-Source-Entwicklung. Das klang in manchen Eingangsstatements schon so ein bisschen mit an. Open-Source-Entwicklung wird ja häufig missverstanden als kann nicht gut sein, weil es kostet ja nichts oder wenn jeder den Code kennt, wie soll man dann damit Geld verdienen? Welche Auswirkungen erwarten Sie auf den lokalen bzw. auf den nationalen Markt, wenn mehr auf Open Source gesetzt wird?
Ich hatte es ja in meinem Eingangsstatement schon mit untergebracht. Open Source heißt für mich erstmal, ich als Nutzer bekomme den Quellcode unter einer Open Source Lizenz. Wir hatten jetzt von der Free Software Foundation gehört, Open Source Lizenz in dem Maße heißt, Use, Study, Share, Improve. Ich darf es für jeden Zweck nutzen, ich darf es mir anschauen, ich darf es verbessern und ich darf es weiter teilen. Der Teil, ich darf es verbessern, ist mir da an der Stelle sehr wichtig. Das heißt, ich kann selber das, was ich bekomme als Dienstleistung an meiner Stelle verbessern. Jetzt ist nicht jeder in der Verwaltung Informatiker und kann einfach hergehen und das verbessern. Das heißt aber auch, ich kann einfach den Dienstleister beauftragen. Das heißt, wir kommen am Ende an einer Stelle raus, wo wir Impulse setzen für einen lokalen Markt von Dienstleistern, die die Verwaltung unterstützen in der Digitalisierung. Das heißt, ich habe nicht mehr den Login für einen bestimmten Vendor, für eine Fachanwendung, sondern kann sagen, an der Stelle habe ich dann die Auswahl, die Verbesserungen von jemand anders übernehmen zu lassen. Ich weiß nicht, wer hier im Raum noch den RoboCup kennt. Ich sehe ein paar nickende Köpfe. Ich finde das ein schönes Beispiel. Wir haben Ende der 90er angefangen mit dem Ziel, wir wollen mit Robotern gegen Menschen gewinnen, und zwar gegen die Nationalmannschaft. Wie kommen wir dahin? Jedes Jahr das gewinnende Team muss seine komplette Lösung öffentlich stellen und den nächsten Teams zur Verfügung stellen. Das heißt, diejenigen, die nach 10 Jahren dazukommen, müssen nicht den ganzen Weg nochmal neu gehen, sondern haben ein Sprungbrett, auf das sie aufsetzen können. Genau das Gleiche haben wir an der Stelle, wenn wir auf Open Source setzen, weil der andere Anbieter muss nicht komplett neu entwickeln, sondern kann sich auf dieses Sprungbrett draufsetzen und kann weitermachen.
Vielen lieben Dank. Meine nächste Frage schließt thematisch eigentlich direkt an Adriana Groh von der Sovereign Tech Agency, nämlich welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Open Source bei Innovation, Wettbewerb, vor allem auch in der Privatwirtschaft?
Ja, um das nicht zu sehr zu doppeln, weil wir haben ja gerade schon dazu gehört, man muss einfach verstehen, dass mit dem Open-Source-Ökosystem, das in einer guten Qualität mit einer hohen Sicherheit verfügbar ist, die Zeit von einer Idee in einen Prototyp, in ein Produkt, in einen Markteintritt deutlich verkürzt wird. Und deswegen müssen wir Innovationen und Infrastruktur, so wie wir sie definiert haben, also Open-Source-Software-Komponenten, die verfügbar sind, als zwei Seiten derselben Medaille verstehen. Ohne Infrastruktur kommen wir nicht zur Innovation. Und natürlich brauchen wir Innovationen, um weiterzukommen. Infrastruktur allein reicht auch nicht. Aber das ist genau das Verhältnis, was klar sein muss und warum die Investitionen in die bestehende Open-Source-Infrastruktur dann direkt Sprunginnovationen und der neuen Entwicklung von KI-Anwendungen und anderen Softwareanwendungen zugutekommt.
Vielen Dank. Auch daran direkt anschließend, welche Maßnahmen könnten denn die langfristige Wartung und Weiterentwicklung von Open-Source-Technologien sicherstellen, die ja essentiell, wie Sie gerade gesagt haben, für die digitale Infrastruktur und damit auch für den öffentlichen und privaten Sektor sind?
Da geht es zum einen darum, dass wir identifizieren müssen, welche Softwarekomponenten das denn sind, also eine Art Definitionsrahmen für die digitale Infrastruktur im öffentlichen Interesse aufbauen und dann dort gezielt investieren. Das sind, sage ich mal, die kurzfristigen Maßnahmen, um bestehende Softwarekomponenten abzusichern. Dann muss man sich strukturelle Herausforderungen in diesem Ökosystem bewusst sein. Wir könnten uns das nicht leisten, das offene Softwareökosystem zu verlieren. Es ist die Grundlage für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Es ist Open Source aus dem Grund, weil es die erfolgreichste Strategie ist. Und dann zu verstehen, was die Produktionslogiken sind in diesem Ökosystem, wie Communities, Menschen, Organisationen, Unternehmen unterstützt werden können mit besseren Open Source Strategien, mit vernetzten Ansätzen zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und auch Verwaltung, ist eine mittelfristige Herangehensweise. Und langfristig müssen wir dieses Verständnis von digitaler Infrastruktur parallel zu physischer Infrastruktur haben, wo man sich weniger fragt, ob man das braucht, sondern sich fragt, wie viel man investiert und wie genau, um das als Ressource für die Zukunft und für digitale Souveränität weiter behalten zu können.
Ja, ganz herzlichen Dank. Willkommen zur Unionsfraktion. Katharina dos Santos hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal an alle Sachverständigen. Mit dem Hinweis, bitte versuchen Sie sich nicht völlig mit dem Hals nach hier zu drehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie mir den Rücken zuwenden. Ich weiß, dass das hier im Raum schon mal eine kleine Schwierigkeit darstellt. Das vielleicht nur vorweg. Ich würde gerne starten mit einer Frage an Herrn Professor Decker. Sie haben eben am Ende Ihrer Stellungnahme nochmal das Thema KI angerissen und dabei auch über offene Modelle, aber auch kompetitive Maßnahmen als Stichwort gesprochen. Und ich glaube, dann war die Zeit auch etwas knapp. Könnten Sie daher das nochmal bitte ausführen? Danke sehr.
Gerne, vielen Dank. Also wir alle waren, glaube ich, überrascht, zumindest ich war es, als im November 2022 OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat, weil ich tatsächlich mit diesem Fortschritt nicht gerechnet habe. Und ich glaube, von viele Insider waren tatsächlich auch überrascht. Was vielleicht noch etwas überraschender war, ist die Ressourcen, die notwendig sind, um diese Flagship-Modelle tatsächlich zu trainieren. Wir hören da von Milliarden Dollar, die investiert werden, die in Hardware investiert werden. Das sind Summen, die selbst die größten Unternehmen in Deutschland und Europa nicht aufbringen können. Wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut von SAP, Siemens, die größten Unternehmen im DAX, wäre es der Marktkapitalisierung von Microsoft, Google, Amazon, Meta, dann reden wir von 5, 6, 7, 8%. Ja, also die Summen, die aufgebracht werden können, können nicht aufgebracht werden. Jedenfalls nicht hier in der lokalen Wirtschaft. Und jetzt kann man entweder die Hände in den Schoß legen und sagen, dann ist das Rennen verloren, oder man kann sich überlegen, was sind eigentlich die Stärken und sich darauf besinnen, was kann Europa, was kann Deutschland und worin sind wir stark. Und das Schöne ist, wir brauchen vielleicht, um kompetitive Nischen zu finden, gar nicht diese großen Flagship-Modelle. Vielleicht reicht es aus, Spezialmodelle zu haben, die trainiert werden aus einzelnen von kleineren Modellen, die wir verwenden können, um die europäische Industrie damit wettbewerbsfähig zu machen. Also zum Beispiel kleine Modelle wie auch Meta's Llama, was offen zur Verfügung gestellt wird, allerdings nicht Open Source, sondern Open Weight, das ist ein Unterschied. Oder auch wie das jetzt von Fraunhofer veröffentlichte Token, was durchaus auch kompetitiv sein kann. Wenn wir das jetzt verbinden mit den Datenräumen, mit der souveränen, selbstbestimmten Austausch von Daten und damit die europäische Stärke zur Standardisierung, nämlich die Industrien zusammenzubringen, damit verbinden, dann haben wir, glaube ich, einen Wettbewerbsvorteil, den selbst die Amerikaner so schnell nicht nachholen können. Und das wäre eine Möglichkeit, Open-Source-Software, europäische Werte, Standards den großen Flagshippen und den Hyperscalern entgegenzusetzen.
Vielen herzlichen Dank. Ich würde die Gelegenheit nutzen, noch eine zweite Frage diesmal an Dr. Grün zu stellen im digitalen Raum. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch von einem pragmatischen, technologieoffenen Ansatz gesprochen und vor allem auch von komplementären Stärken beider Ansätze. Könnten Sie dazu vielleicht noch mal was sagen?
Ja, sehr gerne. Ich möchte vorab noch kurz erwähnen, dass natürlich alle für Open Source sind. Das ist ja hier ersichtlich. Ich bin auch für Open Source und der Bitmi auch. Aber Deutschland ist eben digital abgehängt und deswegen brauchen wir pragmatische Lösungen und sollten nicht einfach wegwischen in einer etwas verklärten Diskussion der Situation, in der wir uns befinden, dass wir 85% der Digitalwirtschaft in Deutschland einfach bei dieser Lösung des Problems nicht einsetzen wollen. Und ergänzend tun sich Open Source und Closed Source an vielen verschiedenen Stellen. Man kann natürlich gerade was KI betrifft sehr gut auch lokal installierte Large Language Models nutzen und dann trotzdem Modelle bauen, die sozusagen im digital souveränen Raum sind, also sozusagen, wo die Intellectual Property dann hier bleibt. Wir haben natürlich auch sehr viele Themen, die wir auch im Closed Source oder im proprietären Bereich haben, wie zum Beispiel Interoperabilität, also offene Standards, gibt es genauso mit proprietären Softwaresystemen. Und zum Beispiel auch der Zugriff auf Sourcen, da gibt es klassischerweise Source-Code-Hinterlegungen und andere Möglichkeiten, um auch hier Zugriff zu haben. Also mir wäre es lieb, wenn wir ein bisschen eine Gesamtabwägung machen und die Situation Deutschlands sehen, dass wir nach allen Studien digital abgehängt sind und uns unabhängig machen wollen von den Lösungen aus Übersee. Aber wer sich dem Rechtsraum Europa nicht entziehen kann, warum soll der nicht helfen, die digitale Souveränität hier zu unterstützen?
Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Sabine Grützmacher.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an Sie, liebe Sachverständige, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Und ich würde meine Frage an Frau Kastel stellen. Sie hatten es gerade schon angesprochen, die Gemeinnützigkeit. Ich möchte mich aber erstmal für das Plädoyer für mehr Mut bedanken. Ich glaube, mehr Mut in der Politik ist auch eine gute Idee. Ich würde aber vermuten, Gemeinnützigkeit könnte es auch sein. Wir hatten es im Finanzausschuss ja schon mal andiskutiert. Mich würde interessieren, wie würden Sie das sehen, wenn die Pflege, die Entwicklung und der Betrieb gemeinnützig sein könnten? Welche institutionellen Strukturen wären wünschenswert, die entstehen könnten? Und da das gerade eben auch andiskutiert wurde, hätte ich noch eine Zusatzfrage dazu bezüglich der Sicherheit. Es wurde jetzt XY angesprochen und ich frage mich gerade, wir haben ja auch einen IT-Fachkräftemangel. Wie einfach ist es, jemanden einzuschleusen in eine Softwarefirma, die proprietär arbeitet? Und ist dann nicht vielleicht Open Source und vielleicht sogar die von Ihnen angesprochene Bundesstiftung eine ganz gute Idee, dem was entgegenzustellen? Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Vielen Dank.
Ja,
Erstmal vielen Dank für die Frage. Es sind zwei Frageteile. Ich würde vielleicht erstmal mit dem Security-Aspekt anfangen. Es ist grundsätzlich bei dem Einschleusen von Sicherheitslücken in Software, in Open-Source-Projekten gar nicht mal so einfach, weil Sie alles das, was Sie einschleusen, auch immer transparent in der Öffentlichkeit tun. Wenn wir zum Beispiel die Exet Utilities angucken, bei der Art des Angriffes, der da passiert ist, haben wir eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren, mehr oder weniger, um erstmal das Vertrauen der Community zu bekommen, um dann eben tatsächlich einen sehr, sehr ausgeprägten Angriff zu fahren, der wahrscheinlich von irgendwelchen staatlichen Akteuren durchgeführt wurde, weil es wirklich tatsächlich ein sehr, sehr ausgeklügelter Angriff war. Ich glaube, wir haben dann im gleichen Jahr, ein paar Monate später, das Thema mit CrowdStrike gehabt, als wir einen proprietären Anbieter hatten, der dann später mit nur einem Update auch sehr viel Infrastruktur niedergerungen hat. Also wir sehen, das ist im Zweifel für viele, sowohl für Open Source als auch für proprietäre Anbieter möglich, Dinge zum Erliegen zu bringen oder Sicherheitslücken einzuschleusen. Aber ich glaube, dass Open Source den Vorteil hat, dass wir dazu kommen, damit schneller auf solche Schwierigkeiten zu reagieren. Wenn wir überlegen, dass die Reaktion auf diesen jahrelang vorbereiteten Sicherheitseinschleusungsversuch in Exet-Utilities gebraucht hat und nur Tage später komplett aufgelöst wurde, zeigt das aus, was der Vorteil der Open-Source-Community ist. Zu dem Thema Gemeinnützigkeit und Strukturen ist es so, dass wir dadurch natürlich ist auch für so Maintainer, die eher Einzelpersonen und kleinste Organisationen oder ehrenamtliche Organisationen sind, es vereinfachen würden, da auch besser Open Source entwickeln zu können. Mit Gemeinnützigkeit bekommt man zum Beispiel auch Rabatte für irgendwelche Entwicklungstools, man bekommt Rabatte für irgendwelche weiteren Dienstleistungen, die ich vielleicht auch brauche, um Open Source zu entwickeln. Und was wir natürlich auch noch haben, wir haben natürlich bald auch den Cyber Resilience Act, der natürlich auch in gewisser Weise Strukturen braucht, die zum Beispiel im Sinne von eines Open Source Software Stewards diese Dinge auch bündeln kann. Und eine Bundesstiftung Open Source könnte sowas in Richtung quasi steuern, auch sinnvoll eine Organisation sein für viele ganz, ganz kleine Maintainer, die aber zum Beispiel in Softwareprojekten verbaut sind, die zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung verwendet werden. Das wäre zumindest eine Struktur, die auch einerseits die Flexibilität ermöglicht, die wir im Open-Source-Kontext brauchen, damit wir da sehr, sehr viele kleine Projekte unterstützen können, aber gleichzeitig auch eine gewisse Stabilität und Verbindlichkeit haben. Zusammen mit der Gemeinnützigkeit wird es da dazu führen, dass wir natürlich auch das auch sehr stark vereinfachen können, weil wir dann nicht irgendwie individuelle Verträge mit Entwicklern treffen müssen, um zum Beispiel irgendwelche Dinge zu patchen. Und am Ende wäre es in gewisser Weise auch eine Art von Bürokratieabbau. Das ist so, da ist kurz die Einschätzung dazu.
Dann schaffe ich es ganz kurz noch zu fragen, weil gerade eben auch das Stichwort gefallen ist, transatlantische Abhängigkeiten und Beziehungen. In den USA gibt es ja diese 501c3-Konstruktionen und jetzt hatten Sie gerade die ganz kleinen angesprochen. Wie ist die Einschätzung? Wäre das vielleicht auch spannend für ganz andere Segmente? Also ich habe zum Beispiel im Bereich Maschinenbau, Open Source, Programmiersprachen oder sowas im Kopf. Also wie breit wäre quasi das Feld, das profitieren könnte von solchen Stiftungen in Deutschland oder in Europa?
Ja, also ich muss glaube ich, nein, passt. Das grundsätzliche Feld natürlich breiter als die öffentliche Verwaltung, weil wir haben natürlich auch Komponenten, die in Maschinenbau verwenden, aber auch Kultur, Bildung, sonstige Dinge. Und das betrifft eigentlich fast alles, weil Software haben wir fast überall drin.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Dr. Volker Renner.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und die Fragen beantworten. Ich habe eine Anmerkung zu Herrn Stefan Decker. Sie haben eben gesagt, eine Anmeldungsmöglichkeit wäre ja in den Kfz-Anmeldestellen das Ganze zu machen. Das haben wir ja gemacht. Ne? Das haben Sie vielleicht mitbekommen, dass wir im August letzten Jahres iKfz eingeführt haben. Also eine bundesweite Anwendung, die von den Kommunen nur noch gecustomized werden musste. Also genau das haben wir, genau dieses Experiment haben wir unternommen. Ich will noch eine Sache vorweg sagen. Die öffentliche Hand ist tatsächlich der größte IT-Auftraggeber in diesem Land. Natürlich kann die öffentliche Hand steuern. Und deswegen war es auch wichtig, dass im OZG-Änderungsgesetz diese Open-Source-Sache zur Pflicht geworden ist. Weil wir wollen eine Unabhängigkeit haben von den proprietären Softwareherstellern. Das mag jetzt dem Mittelstand nicht gefallen an der Stelle, aber niemand hindert den Mittelstand daran, auch Open-Source-Entwicklungen zu machen, die sehr lukrativ sein können. Herr Ganten, Sie sind ja wegen uns hier. Wir kennen uns auch schon lange. Wir sind ja Bremer und deswegen kennen wir auch den, Robocop gut, weil wir den so oft gewonnen haben. So. Die Verwaltungsdigitalisierung ist ja ein langwieriger Prozess. Sie wissen, dass ich mich damit auch schon sehr lange beschäftige. Welche konkreten Schritte sind nach Ihrer Meinung nach priorisiert zu werden, damit der Übergang zu einer Open-Source-basierten Verwaltung schnell und effektiv funktioniert? Wie kann diese Balance zwischen den langfristigen strategischen Zielen und kurzfristigen budgetären Zwängen gefunden werden?
Ja, also ein paar Sachen davon habe ich ja schon gesagt. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir eine langfristige Festlegung treffen, die über Legislaturperioden hinausgeht. Wir haben ja hier auch, also ich möchte die Gelegenheit auch gerne nutzen, nochmal so die eine oder andere, den einen oder anderen Nebel zu lüften. Hier ist von Technologieoffenheit ja teilweise geredet worden. Wir müssen ja sagen und auch feststellen, Open Source ist keine Technologie. Wenn Sie die gleiche Software heute proprietär haben und morgen unter eine Open Source Software Lizenz stellen, ist es immer noch genau die gleiche Technologie. Mhm. Und natürlich wollen wir Technologieoffenheit. Es geht hier um die Freiheiten und die Möglichkeit, wie man damit agieren kann. Und im Übrigen ist ja auch Open Source Software in praktisch jeder proprietären Software heute schon drin. Ich glaube, über 95% oder so etwas. Wichtig ist, dass die Industrie sich darauf einstellen kann. Wir haben hier dieses Henne-Ei-Problem. Das ist ja auch der Grund, warum so viele noch proprietäre Software machen. Da wird also gesagt, ja, wir würden gerne mehr Open-Source-Software machen, aber gibt's ja nicht. Genau das, was ich jetzt brauche, gibt's ja nicht. Also kaufe ich wieder proprietär. Und dann machen die 85% der Mitglieder von Herrn Grün wieder proprietäre Software. Und dann geht das so weiter. Und deswegen müssen wir sagen, und das geht, das habe ich auch gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen sagen, ab irgendeinem Zeitpunkt wollen wir im Wesentlichen nur noch Open-Source-Software einkaufen. Und da geht es auch nicht nur um Software, die entwickelt wird für die öffentliche Hand. Da geht es um Software, um Office, um betriebswirtschaftliche Verwaltungssoftware und alles Mögliche. Und ich glaube, wenn wir das sagen, so ähnlich wie wir das, jetzt muss ich aufpassen, weil das auch um Technologieoffenheit geht und gerade ja, Ihre Partei da für Technologieoffenheit argumentiert, aber so etwas wie die Elektromobilität oder den Kohleausstieg kriegen wir auch nur hin, weil die Industrie sich darauf vorbereiten kann. Und wenn die Industrie sagt, wir bauen aber nun mal Verbrenner und wir werden das auch immer tun und Sie können ja die Industrie nicht ausschließen, dann kriegen Sie nie einen Wechsel hin. Wenn wir so etwas machen würden, dann würde sich die Industrie einstellen können, dann würde es Investitionen geben, dann würde es Angebote geben. Die öffentliche Hand hat hohe Bedarfe in der IT. Es würde auch weiter Geld verdient werden. Die Industrie würde davon profitieren. Und im Übrigen möchte ich noch mal auf das verweisen, was ich schon gesagt habe. Zendes geht dieses Thema Office an. Das ist eine ganz zentrale Sache in der öffentlichen Verwaltung, weil in der Verwaltung geht es um die Bearbeitung von Dokumenten. Alles hängt an Dokumenten und an Kollaboration. Und wenn Sie da an einem riesen proprietären Ding hängen, dann werden Sie immer begrenzt sein mit der digitalen Souveränität. Deswegen da unbedingt weitermachen.
Vielen Dank.
Ich könnte noch mehr sagen, aber.
Ja, da muss ich leider einschreiben.
Ja, ich weiß.
Es tut mir leid. Wir kommen zur AfD-Fraktion, Frau Beckenstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie gekommen sind und Ihre Expertise zur Verfügung stellen. Ich würde Herrn Ganten dann auch gleich noch eine Frage stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auf Seite 9 fortfolgend sozusagen geschrieben, dass es insbesondere gerade in der öffentlichen Verwaltung schwieriger ist, ein sozusagen qualitativ gutes Open-Source-Produkt und preiswertes Angebot zu identifizieren. Wäre aus Ihrer Sicht hier gegebenenfalls ein Qualitätslabel oder hilfreich und wer könnte sowas zum Beispiel erstellen oder zertifizieren?
Also das, was wir da meinen, ist nicht, dass das per se nicht möglich ist. Entschuldigung, ich muss hier ins Mikrofon reden. Ja, dass es nicht per se möglich ist, dass die öffentliche Hand gute Open-Source-Software identifiziert und beschafft. Und ich kenne viele Beispiele, wo das auch gelungen ist. Das, was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass Vergabeverfahren sehr oft auf den Preis, den eine Software für eine bestimmte Betriebsdauer von, sagen wir mal, 3 oder 5 Jahren kostet, ausgerichtet ist. Und die Vorteile, die Open-Source-Software mit sich bringen, nicht berücksichtigt und außerdem auch nicht berücksichtigt, was denn getan werden muss, damit diese Software auch dauerhaft sicher betrieben werden kann und sich auch weiterentwickelt. Und das, was Sie angesprochen haben, ein Label, eine Zertifizierung, ist tatsächlich etwas, worüber wir in der OSBA auch nachdenken und wo wir auch mit Zendes im Dialog drüber stehen, dass es natürlich bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel, dass das Unternehmen, das die Software implementiert und sie pflegt, sich damit auch auskennen muss. Das heißt, da müssen Leute sein, die nachgewiesenerweise diese Software auch weiterentwickeln. Und eine ganze Reihe mehr Kriterien ließen sich hier aufzählen. Sowas kann man feststellen und sowas kann man tatsächlich auch zertifizierbar und ausweisbar machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Themen, die wir als Industrie gemeinsam mit der öffentlichen Hand uns vornehmen sollten, um hier einfach Vergaben auch einfacher stattfinden zu lassen.
Vielen Dank. Jetzt noch 2 Fragen an Frau Horstmann vom Zendes. Sie haben in Ihrer Stellungnahme drauf hingewiesen, dass sozusagen die unzureichende Finanzierung kritischer Open-Source-Infrastruktur als große Herausforderung zu sehen ist. Was tut denn sozusagen der Staat jetzt schon aktuell oder wo sollte er noch möglicherweise an Schrauben drehen?
Ich denke, die Frage sollte eigentlich an Frau Groh gehen, weil das ist ein ganz wichtiges Mittel, was vom Staat eingeführt wurde, um die digitalen Infrastrukturen, die auf Open Source basieren, zu finanzieren, zu unterstützen. Mit dem Sovereign Tech Fund werden genau die richtigen Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus, da jetzt die Frage an mich geht, ist es natürlich auch so, dass wir als Zendes uns in der Rolle sehen, die öffentliche Verwaltung zu befähigen, diese Infrastrukturen zu beschaffen und auch zu betreiben und auch dauerhaft in Betrieb zu behalten. Wir haben das jetzt schon bei vielen Vorrednern und Vorrednerinnen gehört, wie wichtig es ist, eben auch nicht nur etwas einmalig einzukaufen, sondern dauerhaft den Betrieb und die Weiterentwicklung von Open Source sicherzustellen. Und dafür braucht es in der öffentlichen Verwaltung die notwendigen Kompetenzen. Und deswegen ist es so sinnvoll, ein Kompetenzzentren, das ist ja nicht nur das Zendes auf Bundesebene, bald auch eben über die gesamte föderalen Ebenen hinweg, sondern eben auch auf lokalen Ebenen, kommunalen und andere Behörden Kompetenzzentren zu haben, die das Ziel haben, die öffentliche Verwaltung zu befähigen, damit Open-Source-Infrastruktur sinnvoll aufgebaut und auch erhalten werden kann.
Vielen Dank. Würden Sie diesbezüglich auch anregen oder sehen, dass beispielsweise auch in den Verwaltungsinformatik-Studiengängen eine größere, sage ich mal, noch Schwerpunkt auf Open Source gelegt wird oder dass man auch sozusagen den Spirit des Open Source auch in der Bildung oder Ausbildung noch mehr fördert?
Ich denke, das Thema Bildung kann man grundsätzlich nicht unterschätzen. Mit kurz eine Anekdote erzählen, weil letzte Woche von der Free Software Foundation herausgegeben eine Filmpremiere stattfand, wo die Themen Open Source und freie Software an Grundschulschülerinnen und Schüler vermittelt wurden. Ich denke, wir müssen sogar vor der universitären Ausbildung anfangen und diese Themen in den gesamten Bildungsbetrieb integrieren.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank und willkommen zu der Gruppe Die Linke. Anke Domscheit-Berg, bitte.
Ja, mehr goldene Brücke geht gar nicht. Ich wollte nämlich Alexander Sander von der Free Software Foundation zum Thema Bildung fragen. Ich wollte fragen, welche und vor allem welche potenziell langfristigen Folgen hat es denn, wenn Kinder in der Grundschule entweder nur proprietäre Software beigebracht kriegen oder aber freie Software, also Open Office statt Microsoft zum Beispiel?
Ja, also ich Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht Produkte unterrichten, sondern den Umgang mit Technik. Und hierfür eignet sich eben der Einsatz von freier Software, weil das eben ermöglicht, dass man damit rumspielt, dass man damit rumexperimentiert, dass man Sachen ausprobiert. Und ich glaube, dass hilft in der Ausbildung nicht nur eben, dass man dann sozusagen in der Lage ist, eine Präsentation anstatt eine PowerPoint sozusagen abzuliefern, sondern dass man auch ein grundsätzliches Verständnis, also im Umgang mit Technik findet, dass man die Technik, die man einsetzt, selber kontrollieren kann, dass man dafür ein Verständnis entwickelt. Und das hilft uns natürlich dann auch mittel- bis langfristig, diese Skills und dieses Knowledge hier in Europa zu behalten und hier dann auch entsprechend Arbeitsplätze entstehen zu lassen in diesem Bereich. Also wir haben ja schon gehört, dass das vor allen Dingen eben KMUs betrifft. Und hier, also jetzt verlassen wir kurz das Thema Bildung, aber ich sage es trotzdem noch, muss man auch einfach sehen, dass dann halt eben mit diesen Firmenansiedlungen auch Steuergelder in Europa bleiben und eben dafür auch wieder Mittel genutzt werden können, um da rein zu investieren.
Ja, vertiefen wir doch mal den Nutzen einerseits für die Wirtschaft. Ich glaube, da können Sie über Barcelona und Madrid ein bisschen was erzählen, aber auch zur internationalen Wirkung. Wir haben ja schon von einigen gehört, die Nachnutzung hört ja nicht an Landesgrenzen auf. Was gibt es denn da an Mehrwerten durch Internationalität?
Also wir sehen vor allen Dingen eben in international, Spanien ist vor allen Dingen im regionalen Bereich viel im Open-Source-Bereich unterwegs und dort sehen wir, dass vor allen Dingen eben Firmen in der Region gestärkt werden und dass das positive Auswirkungen eben dann auf die regionale Entwicklung hat in Barcelona, Madrid, aber auch Valencia und in anderen Regionen ist das ganz stark zu sehen. Und wie eben dann auch, also das auch noch zur Demokratisierung eben beiträgt, weil eben die Leute sozusagen in die Entwicklung und in die Entstehung dieser Tools mit einbezogen werden, was ganz toll ist. Und bei der Internationalisierung muss man auch einfach sagen, das Gleiche, was für Deutschland gilt, gilt auch weltweit. Also es macht keinen Sinn, das Rad ständig immer wieder neu zu erfinden. Und es macht Sinn, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und hier eben innovative Lösungen zu finden. Und das bedeutet auch nicht nur, dass hier Techies zusammenarbeiten müssen. Also das hat uns auch zum Beispiel die Corona-App gezeigt. Das sind dann so Sachen wie Übersetzungen oder Virologen, die dann halt mitarbeiten können. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch international kooperieren müssen. Danke.
Danke sehr.
Dankeschön. Wir kommen in die zweite Runde und nochmal für die SPD-Fraktion Anna Kasorski.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage würde sich an Jutta Horstmann vom CENDES wenden. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ein eindringliches Plädoyer dafür gehalten, dass Open Source für die Verwaltung, insbesondere auch für die Bundesverwaltung, ein wichtiger Baustein hin ist zu mehr digitaler Souveränität. Welche Rolle spielt das CENDES hier? Wie wollen Sie denn die Verwaltung befähigen?
Dankeschön. Ja, wie gesagt, das CENDES wurde gegründet explizit mit dem Ziel, die öffentliche Verwaltung zu befähigen, digital souverän zu werden. Und wir basieren oder alle unsere Tätigkeit auf der Definition, die dort eben auch gegeben wurde für das Thema digitale Souveränität, nämlich dass die öffentliche Verwaltung in der Lage ist, ihre Gestaltungsfähigkeit zu behalten oder auch zurückzuerlangen, Wechselfähigkeit zu behalten und Einfluss zu nehmen auf den Betrieb und auch die Ausgestaltung von Software. Was wir beim CENDES konkret tun, sind im Wesentlichen drei Dinge. Wir agieren als Anbieter, als zentrale Anlaufstelle für den Einkauf von Open-Source-Produkten als Alternative zu bestehenden Lösungen. Wir entwickeln nicht Software selbst, sondern wir koordinieren, steuern und arbeiten zusammen mit etablierten Herstellern von Open-Source-Software in Deutschland und Europa dafür und stellen dann Lösungen zur Verfügung, die speziell für die Bedarfe der öffentlichen Verwaltung angepasst sind. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass wir eine Plattform zur Verfügung stellen, Open Code, was schon mehrmals hier auch Erwähnung gefunden hat. Auf Open Code bietet sich die Möglichkeit, über Ressortgrenzen hinweg, über föderale Ebenen hinweg und auch international zu kooperieren und nicht nur innerhalb der öffentlichen Verwaltung, sondern auch zwischen öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Wenn ich jetzt sage, kooperieren und kollaborieren auf Open Code, dann bedeutet das nicht nur, dass dort Software entwickelt und in einem Repository für die Nachnutzung angeboten wird, sondern auch, dass sehr viele Services zur Verfügung stellen, die genau diesen Auftrag, nämlich die öffentliche Verwaltung zu befähigen, einlösen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es Themen gibt wie das Lizenzclearing, wie die Sicherstellung von Compliance, aber auch eben Wissen zum Thema Vergabe und Beschaffung von Open-Source-Software und auch, wie man die Nachnutzung am besten gewährleistet. Der dritte Bereich, den wir abdecken, ist eine Beratung des öffentlichen Sektors zu Themen wie Exit-Strategien, Migration von proprietären Lösungen auf Open-Source-Lösungen und auch Themen wie Change-Management in der Belegschaft. Wir haben jetzt mehrmals schon über OpenDesk, einer unserer Produkte, gesprochen. Hier sind wir in einem Szenario, wo sehr viele Menschen, die seit sehr, sehr vielen Jahren mit Microsoft-Produkten arbeiten, jetzt die Möglichkeit erlangen, mit alternativen Tools Office- und Kollaborationsaufgaben durchzuführen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es einen Wechsel gibt in den alltäglichen Prozessen, der entsprechend mit Change Management begleitet werden muss, sodass die Einführung auch erfolgreich werden kann.
Vielen herzlichen Dank. Könnten Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, haben Sie für 2025, können Sie da irgendwie sagen, das sind unsere wichtigsten Projekte, das wissen wir schon, dass wir das mit auf dem Zettel haben werden?
Sehr gerne. Also differenzieren ein bisschen zwischen strategischen Schwerpunkten und Projekten. Strategische Schwerpunkte sind vier konkrete Themen. Das eine ist das Thema Differenzierung. Wir wollen noch besser auf die Bedarfe der öffentlichen Verwaltung reagieren und entsprechende Angebote, Dienstleistungen und Beratungen zur Verfügung stellen. Wir wollen aber eben auch unsere Produkte differenzieren. Und das heißt, wir hatten jetzt zuletzt ja den Launch von OpenDesk. Wir sind gerade dabei, eine Videokonferenzlösung zur Verfügung zu stellen für die öffentliche Verwaltung. Und der nächste Schritt ist eben auch Themen wie Datenbanken und Virtualisierung und natürlich auch KI anzugehen. Der zweite Bereich ist der Bereich der Internationalisierung. Wir hatten eben schon häufiger auch darüber gesprochen. Digitale Souveränität endet nicht an der Landesgrenze, sondern wir müssen auf europäischer Ebene und auch darüber hinaus zusammenarbeiten. Und dies haben wir jetzt schon begonnen im vergangenen Jahr, zum Beispiel mit der gemeinsamen Co-Kreation am souveränen Arbeitsplatz mit Frankreich und werden jetzt noch weitere Initiativen dem folgen lassen. Der dritte Bereich ist der Bereich der Nutzerzentrierung, Kundenzentrierung. Wir wollen noch viel besser verstehen, was die öffentliche Verwaltung braucht, bis hin zum letzten Endnutzer, Endnutzerin, um wirklich auch attraktive Angebote zu schaffen, die gerne genutzt werden, die wirklich Freude machen zu nutzen. Und der letzte Punkt ist dann die föderale Verankerung. Sie wissen vielleicht, das CENDES ist eine bundeseigene GmbH. Bis Jahresende freuen wir uns darauf, weitere Bundesländer als Gesellschafter begrüßen zu dürfen. Und wir möchten sicherstellen, dass über alle föderalen Ebenen hinweg möglichst einfach und unbürokratisch mit uns zusammengearbeitet werden kann.
Ganz herzlichen Dank für die Unionsfraktion. Nadine Schön.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Expertise. Ich habe ein paar Fragen. Frau Kassel, Sie sind schon gestartet mit dem Thema einer Bilanz auch der Entwicklung auch der letzten Jahre. Da haben Sie mich natürlich neugierig gemacht. Deshalb wollte ich Ihnen die Möglichkeit geben, da Ihre Bilanz zu ziehen. Nur eingehend, sind ja viele Sachen noch eigentlich ja noch in der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht worden, auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, dass das jetzt ordentlich Fahrt annimmt. Und da sind Sie jetzt natürlich tiefer drin als ich. Da würde mich interessieren, wie Sie die Entwicklung der letzten Jahre sehen und vor allem auch, um auch für die Zukunft zu lernen, wo denn die Treiber sind und was die Entwicklung bremst. Also was wünschen Sie sich auch für die Zukunft?
Ja, also ich glaube, das Thema Software ist meistens länger als Legislaturperioden. Das haben wir ja auch gemerkt. Und das führt meistens dazu, dass die politischen Rahmenbedingungen, die man schätzt, meistens erst später wirksam werden. Ich glaube, das, was wir gemerkt haben, war ja auch so ein bisschen, wir sind ja ein Kind aus der Pandemie und kamen ja quasi aus der Pandemie überhaupt in diesen digitalen Raum. Was man gemerkt hat, dass die Pandemie zum Beispiel ein sehr, sehr starker Treiber der Digitalisierung auch in Verwaltungen war, weil man halt das machen musste und dann Dinge auch sehr schnell und dynamisch gingen, auch normalerweise unter Einhaltung des Rechtsrahmens. Und ich glaube, dass man diesen Pragmatismus auch ein bisschen verloren hat, den man in Verwaltung jetzt merkt, jetzt sind Prozesse wieder langsamer. Es ist alles sehr, sehr mühselig und es macht es auch schwieriger, zum Beispiel so Open-Source-Lösungen, wie wir sie als ÖNYK auch in der Pandemie mit an Verwaltungen gebracht haben, auch einzuführen. Deswegen ist es, glaube ich, einerseits die Frage, wie kommen wir wieder zu dem Pragmatismus, den wir so ein bisschen in der Pandemie notgedrungen machen mussten. Aber wie können wir das zum Beispiel auch über Vergabeverfahren strukturell irgendwie mit einbauen. Ich glaube, von der Bilanz generell ist es so, wir haben durchaus in dieser Legislatur auch positive Dinge mitbekommen, die ich jetzt zu Beginn dieser Legislatur auch nicht gedacht hätte, dass die passieren würde, zum Beispiel die Sovereign Tech Agency oder das CENDIS. Das heißt, das sind, glaube ich, Organisationen geschaffen worden, die ein guter Start sind. Natürlich ist immer noch das große Problem, wie kriegt man diesen ganzen Open-Source-Spirit in wirklich auch alle Verwaltungen, weil es da mal so ein paar, sagen wir mal, Leuchttürme gibt, was immer so ein ganz schlechtes Wort ist in der Digitalisierung in Deutschland. Aber wie kriegt man das auch verstetigt, das, was man jetzt zumindest auch schon in die Richtung angestoßen haben? Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch für die nächste Legislatur.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Ganten. Sie begleiten die Entwicklung ja auch schon über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Da würde mich auch Ihre Bilanz der letzten Jahre interessieren. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage auf europäischer Ebene. Gerade morgen tagt jetzt dieser quasi IT-Planungsrat auf europäischer Ebene zum ersten Mal. Wie viel Potenzial sehen Sie denn da? Und wer wären da die Partnerländer, mit denen man gemeinsam eine Entwicklung vorantreiben könnte?
Ja, vielen Dank. Also wir haben das ja als OSPA auch immer deutlich gesagt, wenn wir jetzt auf diese Legislaturperiode gucken. Wir sind, ich kann das so sagen, schon begeistert gewesen von dem, was wir gelesen haben, als wir die Koalitionsvereinbarung durchgelesen haben. Und natürlich gibt es für alles immer gute Gründe. Letztlich, ja, einige Dinge sind geschafft worden. Ich würde das auch eher in der Kategorie Leuchttürme einordnen im Moment. Es ist, wenn wir uns anschauen, wo die wesentlichen Mittel für die Digitalisierung hingehen des Staates, ist eigentlich nicht wirklich viel geschafft worden. Also wir haben bei der OZG-Novellierung ist auch genannt worden, das ist sicherlich auch ein guter Schritt nach vorne gewesen. Da muss man aber natürlich jetzt auch, also da bleibt es jetzt spannend, wie wird das gelebt, welche Effekte wird das haben. Wir haben gehofft, dass das Vergabepaket auch noch passieren wird. Da haben wir uns ja auch, haben wir auch in unserer Stellungnahme ausgeführt, eine ganze Reihe Vorschläge zu gemacht. Das wäre ein sehr gutes Werkzeug gewesen, um hier wirklich auch weiter umzusteuern. Und wenn wir uns die Finanzierung auch gerade im Bereich CENDIS ansehen, da muss man sagen, das ist eigentlich nicht befriedigend, wie da das Budget immer weiter runtergegangen ist. Jetzt ist die Zeit, habe ich den Bon gehabt jetzt? Vielleicht noch ein anderer Kollege die
Frage noch mal. Genau, da schauen wir mal, ob der Kollege Mike Außendorf vom Bündnis 90 die Grünen daran anknüpfen kann.
Ich habe erstmal noch andere Fragen. Danke, Frau Vorsitzende. Danke für die breite und dennoch sehr fundierte Diskussion. Ein Punkt, der schon angesprochen worden, nämlich das Phänomen des Open Washings oder Anmaßung, wie Frau Kassler es genannt hat. Herr Professor Dr. Kretschmer, Sie haben Souveränität ungefähr so definiert, dass man unabhängig und selbstbestimmt agieren kann, wenn ich Sie richtig mir notiert habe. Jetzt gibt es in der Bundesregierung einzelne Stimmen, die sehr gerne mit einem Anbieter namens Delos Cloud mehr zusammenarbeiten würden. Und das basiert ja zwar auf einem separat betriebenen Rechenzentrum durch eine deutsche Firma ohne Verbindung an einen proprietären Softwarehersteller aus den USA. Das Problem ist aber, dass vom Betriebssystem über Hypervisor bis zur Office-Software sämtliche Software eben von diesem proprietären Anbieter bezogen wird oder werden soll. Meine Frage an Sie ist, man ist doch dann abhängig von der Bereitstellung von Patches und Updates durch den proprietären dritten Hersteller. Und kann man dann noch von Souveränität sprechen, wenn man ja am Beispiel ein kritisches Sicherheitsproblem hat und der Hersteller sich aus irgendeinem Grund entscheiden würde, den Patch nicht zu liefern? Kann man dann noch selbstbestimmt agieren und ist das noch souverän?
Das ist eine veränderte Abhängigkeit zwischen Einkauf und Pflege.
wenn ich einen proprietären Patch bekomme, den ich dann auch nicht anschauen kann. Dann habe ich zwar eigenvollbestimmt eingekauft, aber für den Betrieb ist es was anderes. Es ist so, als würde man sagen, das Bier muss permanent gekühlt werden, aber es wird nicht mehr gekühlt. Also es wird ja nicht weggetrunken, sondern die Software wird ja weiter genutzt. Und das Entscheidende der Open-Source-Bewegung und der Souveränität ist ja nicht nur der Kaufakt selber, sondern auch die fortwährende Nutzung. Und wir wissen, dass Veränderungen in der Software regelmäßig erforderlich sind, um sie abzudaten. Also da habe ich unabhängig eingekauft, aber in der Nutzung bleibe ich abhängig.
Ja, vielen Dank. Da komme ich nochmal zurück zum Thema Vergabe- und Online-Zugangsgesetz. Bei dem Punkt möchte ich nochmal darauf hinweisen, der Kollege Redder und ich und andere haben das ja verhandelt und bei dem Punkt Bevorzugung von Open Source, da waren wir uns über alle drei Partner hinweg sehr einig und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie diese Koalition nochmal wirklich gut gearbeitet hat. Ich habe jetzt mal eine Frage an Frau Kastel. Hätten Sie denn Maßnahmen jetzt über das Onlinezugangsgesetz hinaus in dem Vergaberecht, was ja auch noch ansteht, da hatten wir es ja auch angesprochen, Open Source noch stärker voranzubringen?
Ja, also ich glaube, das Vergaberecht gibt eigentlich sehr, sehr viel her, um auch tatsächlich Open Source zu beschaffen. Üblicherweise sind Verwaltungen so, dass wir da meistens Hemmungen haben, wirklich auch Open Source einzukaufen. Das liegt meistens daran, dass man halt immer erstmal klassische Software wie so wie eine Brücke baut, also sagt halt irgendwie Brücke so lang und in den Spezifikationen. Aber Open-Source-Projekte profitieren ja besonders auch von der Kultur, wie diese Software entwickelt wird, mit welchen Testkonzepten oder Dokumentationen dort gearbeitet wird. Und das heißt natürlich auch, dass eine Beschaffung einerseits das auch wirklich wollen muss und will als Verwaltung, das Open-Source zu machen, dass ich aber natürlich auch die Prioritäten in meinen Kriterien, wie ich sowas beschaffe, anders wählen muss. Es ist dann nicht nur die reine Leistung und der reine Preis, sondern es ist zum Beispiel auch ein Konzept, das mir ein Anbieter liefert, wie er diese Software entwickelt oder diese Software dokumentiert. Und ich glaube, das Wissen dafür ist in den Verwaltungen nicht so wirklich vorhanden. Das müsste man noch weiterbringen. Es ist aber zumindest möglich, glaube ich, so ziemlich alles, was ein entsprechendes Volumen hat, tatsächlich auch als Open-Source-Software zu beschaffen. Von den Kriterien, die es da gibt, um das zu forcieren oder zu begünstigen, ist das natürlich einerseits gesetzliche Dinge wie im OCG 2, aber das geht zum Beispiel in Richtung Fördermaßnahmen. Wenn jetzt irgendwie größere Fördermaßnahmen Fördertöpfe vergeben werden, ist natürlich auch wichtig, dass dort auch zum Beispiel Open Source muss oder soll Kriterien stehen, die dort auch dieses Geld dann, was gefördert wird, entsprechend auch so einsetzen, dass es zum Beispiel auch eine Nachnutzung der Ergebnisse problemlos möglich ist. Und ich glaube, dass eigentlich das Vergaberecht das relativ gut hergibt. Aber was natürlich fehlt, sind so diese übertragbaren Beispiele und wirklich das nochmal forcieren durch gesetzliche Grundlagen und vielleicht irgendwelche Förderrichtlinien. Und das ist zumindest mein Eindruck und auch das bestätigt aus meiner beruflichen Erfahrung. Man kann das wirklich auch so beschaffen, dass man eine gute Open-Source-Lösung kriegt. Man muss aber wohl wissen, was man will.
Okay, dann noch eine schnelle Frage an Dr. Kretschmer. Das Thema Kompetenzaufbau und damit ja auch verbunden Offenheit in der Verwaltung gegenüber Open-Source-Lösungen und die Fähigkeit, Lösungen auszurollen. Haben Sie Ideen, wie man die stärken könnte?
Ja, kann man stärken, indem man sich beispielsweise auf Zendis bezieht und dort den Kompetenzaufbau, die Befähigung herholt. Aber es wurde ja eben auch sehr deutlich, es ist auch eine Frage der Gewohnheit. Wenn ich eine Art von Software sehr weiß, wie man die beschafft, und aber eine andere Form von Software, Pflege und Mitwirkung machen will, dann muss ich mir das erstmal angewöhnen, in diesem Markt mir genügend Übersicht zu verschaffen, zu wissen, wer da unterwegs ist oder auch zu wissen, wie man da entsprechend beschafft. Und deswegen ist Kompetenzaneignung genau das. Es braucht Institutionen, die helfen, da die Detailfragen in der Vergabe, in der Beurteilung zu lösen.
Danke. Für die FDP-Fraktion, Dr. Volker Reller.
Vielen Dank. Wir haben tatsächlich 14 Monate an diesem OZG-Änderungsgesetz verhandelt und das Ende war ein ganz gutes Ergebnis. Das fand ich auch. Eins der Leuchtturmprojekte dieser Koalition. Ich komme mal eben zu Herrn Dr. Grün, weil ich habe Sie so ein bisschen vernachlässigt eben. Aber der Mittelstand ist natürlich das Rückgrat dieses Landes. Ja, das ist, glaube ich, allen klar. Wir stellen Ich bin ja selber Mittelständler. Wir stellen irgendwie 70% der sozialversicherungspflichtigen Jobs. Wir machen über 90% der Ausbildung in Deutschland. Wir zahlen hier Steuern. Wir gehen eben nicht weg. Und mein Problem, das von vielen IT-Unternehmen, die ich so kenne, ist, und jetzt kommen wir zu dem Vergabepaket, zu der Lösung, dass bisher, wenn ich öffentliche Handausschreibungen sehe, die Lose relativ groß sind, also so groß sind, dass Mittelständler eigentlich gar nicht bedient werden können, sondern nur große Firmen wie SAP, Siemens, T-Systems, was weiß ich, die dann sich wieder dann Support von den Kleinen holen, die aber für einen Hungerlohn arbeiten lassen. Haben Sie denn da eine Idee, wie man das ändern kann, Herr Dr. Grün?
Ja, Herr Dr. Reiter, zunächst einmal ist es so, dass es ja auch viele Produkte gibt, die schon fertig sind aus dem Mittelstand, also sowohl für den öffentlichen Dienst, die auch beschafft werden können. Also es gibt ja bei uns die Initiative Software Made in Germany, wo fast 1000 Softwareprodukte sind, wo auch für jedes Fachverfahren im öffentlichen Dienst es Produkte gibt, die aber eben proprietär sind. Das heißt, die kann man schon beschaffen. Und Sie haben natürlich recht, dass die Losgrößen oft zu groß sind. Und deswegen glauben wir, dass es wichtig wäre, beim Vergaberecht eine Europarechtstreue einzuführen. Also so etwas wie, dass man sagt, die digitale Souveränität wird dadurch gewährleistet, dass man europäisches Recht zusichert und auch die Umsetzung garantiert. Denn genau das können in Themen wie Delos Cloud und anderen nicht gewährleistet werden, weil amerikanische Konzerne immer zwar die GDPDO, also die Grundsätze, die DSGVO zusichern, aber gleichzeitig im US-Pfizer Act unterliegen und dann am Ende letztlich mit zwiespältiger Zunge sprechen. Man könnte das sehr einfach durch so eine Europarechtstreue, dass eben Anbieter bevorzugt werden, die Europarechtstreue garantieren. Ich muss aber eins noch sagen zu dem, was Sie eben sagten. Also das ist schon natürlich ein Ding für mich. Also warum machen nicht alle Open Source? Da will ich Ihnen vielleicht die unsere Sicht auf die Wirtschaft, auf das Wirtschaftssystem kurz erklären. Also Wirtschaft und Wettbewerb und auch Innovation basiert nun mal auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. Und ich habe mein Unternehmen mit einer Person gestartet. Wir sind jetzt 500 und wir investieren. Und durch das Reinvestieren hat man natürlich die Möglichkeit, wie in jedem anderen Wirtschaftsbereich auch, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Wohlstand zu schaffen. Also das ist ja auch der Grund, warum OpenAI erst offen war und jetzt closed. Aber das können wir doch nicht ernsthaft in Deutschland anfangen zu verbieten, indem wir sagen, es muss Open Source sein. Innovation braucht Investitionen und wir investieren wirklich viel, also in unsere
Software. Herr Dr. Grün, ja, ich verstehe das so alles. Sagen, das ja nun, Herr Dr. Grün, ich bin selber Unternehmer. Ich habe auch übrigens meine Unternehmen alle selber aufgebaut, auch mit einem Land. Ich kenne das alles, nur Sie wissen auch, dass der Mittelstand flexibel reagieren muss auf die Marktbedingungen. Und wir können das, im Gegensatz zu großen Konzernen. Mit anderen Worten, auch mit 400 Leuten sind Sie immer noch schneller als ein Tanker mit ihrem Schnellboot. Und Sie können darauf reagieren. Und Sie müssen es halt auch tun. Innovation, ja. Und wir müssen aber auch Standards vorgeben als Politik, was wir diesmal gemacht haben. Wir haben seit 50 Jahren Gießkannenförderung betrieben in der IT. Und jetzt haben wir endlich mal einen Standard. Und sorry, ich kann das Gejammer nicht mehr hören, ja, weil Sie haben in den letzten 50 Jahren genug Gelegenheit gehabt, Geld zu verdienen. Jetzt haben wir einen Standard. Und jetzt können Sie weiter Geld verdienen, wenn Sie sich an den Standard halten. Und Open Source ist eine gute Gelegenheit. Vielen Dank für das Gespräch. Wir können uns gerne bilateral noch mal austauschen. So, ich wollte noch eine Sache fragen zu Delos Cloud. Das wollte ich Herrn Kretschmer fragen. Wir hatten die unliebsame Begegnung mit Vertretern der Delos Cloud, die uns natürlich klargemacht haben, dass Microsoft diesen ganzen Vertrag aufkündigen wird. Und ich hatte dann vorgeschlagen, dass man ja, und jetzt kommen wir zu dem, was Herr Ganten gerade gesagt hat, Technologieoffenheit. Ich hatte dann vorgeschlagen, dass man vielleicht das Ganze mal mit Open Office versucht. Und die Zuständige sagte, erwarten Sie wirklich von uns, dass wir 250.000, war es glaube ich, Bundesbeamte auf Open Office umschulen? Wer soll das denn bezahlen? Jetzt haben wir wieder dieselbe Situation wie immer, Henne und Hai. Wir haben das alles schon mal erlebt. Wir haben das in München erlebt bei dem Limox-System, dass das ohne Probleme geht. Wir haben auch in Bremen solche Experimente gemacht. Open Office ist jetzt nicht gerade irgendwie eine ganz völlig neue Welt zu Microsoft. Ja, 1:1 tatsächlich. Was können wir denn tun, damit diese Angst genommen wird, Herr Kretschmer? Ganz kurz, ja, wie immer, ganz kurz.
Also der entscheidende Unterschied zum Limux-Fall, der ja vor 20 Jahren sich da abgespielt hat, ist doch heute, dass in der Open-Source-Community in Deutschland eine viel größere Gemeinschaft und ein besseres Verständnis herrscht, was man gemeinsam tun will. Und wenn ich die Furcht für etwas verlieren will, dann muss ich es erst mal ausprobieren. Ich kann also nicht alle 251.000 auf einen Tag umstellen, sondern ich muss mir Beispiele aussuchen, an denen man zeigen kann, wie es funktioniert und das Stück für Stück klar machen. Ich muss aber auch verstehen, dass das Geschäftsmodell von Open Source, ich bin so lang, ein bisschen anders ist und auf die Fähigkeit auch der Nutzer baut. Deswegen muss ich das parallel in Koevolution machen.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion, Frau Bengstein.
Vielen Dank. Eine Frage an Frau Kroh. In Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie, dass die Dominanz großer Technologieunternehmen im Bereich KI vor allem aus deren Zugriff auf komplexe Recheninfrastruktur herrührt. Sie plädieren dafür, nicht diese Infrastruktur zu replizieren, sondern Technologien zu fördern, die auf Dezentralisierung und Autonomie setzen. Können Sie für solche Ansätze Beispiele in Deutschland oder auch Europa nennen? Und wäre aus Ihrer Sicht Gaia X ein Projekt, das sozusagen in die richtige Richtung geht?
Bei der Sovereign Tech Agency investieren wir jetzt schon in zum Beispiel das Python-Ecosystem, also mit dem Ansatz zu sagen, wir müssen die Werkzeuge, den Baukasten für die Entwicklung von künstlichen Intelligenzalternativen mehr Zugang, mehr Partizipation, bessere Verfügbarkeit, höhere Qualität sorgen. Und damit stärken wir Wettbewerb und Innovation. Aktuell ist es so, dass durch die Rechenkompetenzen, durch die Plattformen das kaum möglich ist, KI ohne Big Tech zu haben. Und das ist natürlich ein Problem. Dafür brauchen wir Alternativen. Deswegen haben wir den Infrastrukturansatz und denken, so tief wie möglich in die Infrastruktur zu gehen, weil dann skalieren die Investitionen besser. Und dafür ist die Sovereign Tech Agency alleine nicht die Lösung. Dafür brauchen wir verschränkte Ansätze, also von der Infrastruktur über die Produkte. Ich glaube, das machen wir tatsächlich schon ganz gut. Haben wir jetzt mit dem Zendes öfter gesagt, da sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs und müssen diese dann miteinander verschränken. Anstatt einer macht alles, wird dadurch dann die Strategie erst rund und auch die Effekte schneller spürbar, die wir im Ökosystem haben wollen.
Vielen Dank. Noch eine Frage an Frau Groh bzw. Frau Horstmann. Sie hatten ja in Ihren Statements den finanziellen Aspekt schon angesprochen, der hohen Kosten zum Beispiel. Können Sie denn eine Aussage treffen, welches Potenzial Open Source hätte, was sozusagen jährlich an Kosten eingespart werden könnte?
Ich kann vielleicht anfangen. Die Studie ist jetzt dann auch schon wieder, wenn ich mich richtig erinnere, aus 2018 von der Europäischen Kommission, wo das mal durchgerechnet wurde. Da waren die Investitionen in Open Source 1:4. Also für jeden Euro, der da reingeht, entstehen 4 Euro Gewinn. Das war jetzt eben schon vor ein paar Jahren. Vor kurzem kam von der Harvard University eine Studie, was es denn kosten würde, sowohl die Demand als auch die Supply Side von Open Source zu ersetzen. Das war das, was ich vorhin sagte. Wir können uns das gar nicht leisten, das Open Source Ökosystem zu verlieren. Da kam, und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil mit Trillion und Billion ist das im Englischen immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, es waren fast 9 Billionen, die da als Kostenpunkt beziffert wurden. Das wäre eine einmalige Investition. Man muss dabei mitrechnen, dass offene Systeme deswegen unschlagbar sind, weil sie sich ständig weiterentwickeln durch eine sehr große Anzahl an Mitwirkenden und Nutzenden, was man gar nicht leisten kann, wenn es keine offenen Systeme sind. Mit den beiden Zahlen könnte ich da jetzt an der Stelle dienen.
Ich möchte dazu nur ganz kurz ergänzen, dass wir immer gucken müssen, wie wir die Kosten jetzt eigentlich berechnen und definieren. Denn gerade beim Einsatz von Open Source schaffen wir ja nachhaltig und langfristige Werte, sodass es schon Fälle geben kann, wo kurzfristig auch höhere Kosten entstehen. Nichtsdestotrotz aber in der Gesamtkostenrechnung, auch wenn wir auf gesellschaftliche Aspekte dann mitgucken und auf die Aspekte der Nachnutzung von Software, auf jeden Fall Open Source Software kosteneffizienter ist.
Jetzt zum Schluss noch eine Frage an Herrn Sander. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement auch schon mal das Phänomen Open Washing angesprochen. Wie würden Sie denn sozusagen auch im Bereich der Gesetzgebungskompetenz dafür sensibilisieren? Sehen Sie da sozusagen einen Ansatz eher auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene? Und gibt es aus Ihrer Sicht, sage ich mal, EU-Mitgliedstaaten, die da sozusagen schon gute Ansätze fahren?
Also ich würde das Problem vor allen Dingen, glaube ich, praktisch lösen, nämlich über Open Code, indem man dort sagt, das sind die Lizenzen, unter denen Software veröffentlicht werden soll und veröffentlicht werden kann. Und dann lässt man einfach keine anderen Softwareprojekte zu, die dann eben diese Lizenzen nicht erfüllen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die Verwaltung insgesamt da ein bisschen aufgeschlaut werden muss, sozusagen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das meinte ich eben auch, dass man hier ja, mit den verschiedenen Rollen, in denen man dann agiert, sich auskennen muss und eben auch zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten muss, um dann solche Fälle zu erkennen. Genau. Ach so, nee, zu 8 Sekunden habe ich noch. Dataport wäre so ein Fall, den man sich dann mal angucken könnte in Deutschland, wo man dann eben rauskommt, dass das wahrscheinlich eher Openwashing ist und dass man da nicht drauf setzen sollte.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank und Anke Domscheit-Berg für die Linke.
Ich schließe mal beim Thema Open Washing an. Meine Frage geht auch an Alexander Sander. Meine schriftliche Frage hat ja ergeben, dass der Bund in dieser Legislatur knapp 1800 Softwareentwicklungsprojekte beauftragt hat, deklariert selbst 450 davon als Open Source, 26%, gibt aber auf Nachfrage an, nur 60 sind veröffentlicht, das sind 3%. Können Sie noch mal beschreiben, was nach Ihrer Sicht Open Source ist, und sind das dann eher die 3 oder die 26%?
Also das kann man unterschiedlich betrachten. Wenn man streng nach den Lizenzen geht, kann das mit den 26% schon sein. Gleichwohl, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die aktuelle Gesetzgebung, nämlich den Interoperable Europe Act in Europa zum Beispiel anschauen, dann steht da ganz klar drin, dass mit Open Source auch die Veröffentlichung gemeint ist. Und das bedeutet eben, dass dieser Code dann auch für alle einsehbar und transparent zur Verfügung stehen muss. Und ich glaube, das ist auch was, was wir da eben, ja, wo wir uns dafür eingesetzt haben in dieser Gesetzgebung, dass das klar gemacht wird, dass der Code zur Verfügung gestellt wird. Sonst ist es, ich sag mal, sonst sind die Freiheiten auch ein bisschen witzlos, insbesondere wenn man da als öffentliche Verwaltung agiert, weil man ja für Transparenz sorgen will, weil man kollaborieren will, weil man zusammenarbeiten will, ist eben ist wichtig, diese 3% eher in Richtung dieser 26% zu bewegen und von diesem eben ja Inner Source Approach wegzukommen und hier tatsächlich offen zusammenzuarbeiten und zu kollaborieren.
Ja, ich kann mir persönlich ein Use, Study, Share und Improve von einer Software, die ich nicht sehe, weil sie nirgendwo veröffentlicht ist, ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Für mich ist es kein Open Source. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Horstmann vom Zendis. Alle finden Sie ja großartig, mich eingeschlossen, wahnsinnig wichtig. Sie haben schon mal das große Aufgabenspektrum beschrieben, aber am Ende kann man nur tun, was man tun kann. Wie viele Stellen und wie viel Budget haben Sie denn in 2025?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider noch nicht beantworten kann. Sie kennen die Haushaltslage selbst und es gab den Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses, dass uns noch 34 Millionen zugesprochen werden können. Auch darüber gibt es jetzt noch Diskussionen, ob diese Gelder uns erreichen können. Wir kooperieren da sehr gut mit unserer Beteiligungsführung und wir sind guten Mutes, würde ich mal sagen.
Also aber Januar ist ja nur noch 3 Wochen
hin.
Wie viele Stellen haben Sie denn jetzt?
Wir haben jetzt 24 Stellen und die sind in keiner Weise gefährdet fürs nächste Jahr. Aber was wir im Moment wissen, also wo wir sicher auf Mittel zurückgreifen können, die uns zur Verfügung stellen, das betrifft nur einen weiter Betrieb auf quasi Sparflamme der Lösungen, die wir anbieten. Es ist nicht so, dass wir dann wirklich innovativ agieren können, neue Funktionen anbieten können und unseren Gesamtauftrag auch nicht wahrnehmen können.
Danke und sorry dafür.
Ja, wir sind am Ende dieser Sachverständigenanhörung. Ich danke allen ganz herzlich, vor allen Dingen den anwesenden Sachverständigen bzw. Herrn Dr. Grün im virtuellen Raum, für Ihre wertvollen Statements, Hinweise, Antworten. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal oder an den Endgeräten für das gezeigte Interesse. Ich danke ganz herzlich der Technik, die uns unterstützt haben, dem Sekretariat natürlich auch ganz herzlich für die hervorragende Unterstützung und Vorbereitung. Ich bin gespannt, wie sich die Ergebnisse dieser Anhörung dann in der parlamentarischen Arbeit in der nächsten Wahlperiode fortsetzen werden oder einfließen werden. Jedenfalls ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich verweise noch, wir haben in 5 Minuten die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Digitales. Und damit schließe ich jetzt die Sitzung. Vielen Dank.